Willkommen zu Recenter News am 16. August 2019. Mein Name ist Alexander Benisch und wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Schwerpunktthema heute: Der Adel leiht Greta ein Boot für die Überfahrt nach Amerika. Und zunächst dachte ich mal, um Gottes Willen, nicht schon wieder eine Greta-Story. Also Greta Thunberg will jetzt dann hier halt klimaneutral nach Amerika segeln und bekam dann halt von diesen einflussreichen Leuten ein Boot geliehen und jetzt kam dann raus, dass dann irgendwie so eine Crew bringt, die fliegt dann nach Amerika und bringt das Boot dann über Wasser wieder nach Hause zurück. Also letztendlich kommt da mehr CO2-Ausstoß bei raus. Also da haben sich dann auch hier verschiedene Leute dann an diesen Details abgearbeitet in Artikeln. Das ist alles wichtig und schön und gut. Aber da steckt noch so viel mehr dahinter. Ich dachte erstmal bloß keine weitere Aufmerksamkeit mehr für Greta Thunberg. Aber wow, diese Yacht, mit der hier gesegelt wird, ist nicht irgendeine Yacht, sondern dieses Ding hieß mal Edmond de Rothschild und war halt für diese Yuppie-Wettbewerbe gedacht, wo dann diese reichen Leute da gegeneinander antreten. Dann das Boot und dieses Boot-Rennteam hängt da noch zusammen mit Pierre Casiraghi, also Fürstentum Monaco und die Grimaldis und so. Casiraghi, Grimaldi sind halt verbunden dann mit dem Welfen-Adelshaus Hannover. Und die Welfen haben ja auch mal die Rothschilds aufgebaut und so weiter. Dann haben wir gehört, dass hier Casiraghi eingeheiratet hat in den Borromeo-Clan. Und bei der Hochzeit waren auch die Elkans zu Gast. Also denen gehört dann irgendwie Fiat, der Autokonzern. Und eigentlich war das ja der Agnelli-Clan, also auch immer wieder italienische Namen. Hier Pierre Casiraghi, jüngste von 3 Kindern von Caroline von Hannover. Caroline ist wiederum verheiratet mit Ernst August, Prinz von Hannover. Thronfolger des ehemaligen Königreichs Hannover sowie Thronfolger von King George III. Von Großbritannien. Yikes. Und diese Verbindungen, wenn man diese weiter aufdröselt, dann entdeckt man noch einiges mehr. Dinge, auf die nicht mal ich jetzt auf Anhieb gekommen wäre. Dann haben wir hier so, bevor ich jetzt diese Verbindungen weiter aufdröse, nochmal kurz was zu diesen ganzen psychologischen Mechanismen, die hier wirken. Also das ist nicht nur so, dass jetzt hier einfach nur Greta segelt und es ist nur Greta, 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 sondern man hat hier tatsächlich auch diesen sexy Casiraghi, der halt so männlich wirkt. Ich habe dann Fotos gesehen in diesem Exklusivinterview mit der Times. Also, so dass das, was viele Männer halt eben gerne hätten und wären, ja, das heißt gut aussehen, stinkreich und man kann einfach mal hier nach Lust und Laune sagen, ich segel jetzt mal 2 Wochen lang oder 3 Wochen über den Ozean nach Amerika, dieses Abenteuer, was viele Leute gerne mal machen würden. Und das hat so ein bisschen den Look eines Parfümwerbespots oder eines Werbespots für teure Armbanduhren. Also Greta wurde anscheinend ausgewählt, also nicht nur, weil ihre Familie halt dann adlige Connections hat, die niemand erfahren darf. Und es wird auch viel geredet über irgendwelche Lobbygruppen und PR-Gruppen und so, und das ist auch interessant und wichtig. Aber die adlige Connection ist halt eben dann deutlich wichtiger, weil eben der Adel mit der Royal Society und diesen ganzen Wissenschaftsvereinigungen auch diesen Klimawandel-Nonsens propagiert und auch diese ganzen Steilvorlagen liefert für die gekaufte und gesteuerte Politik, um halt diese Klimawandel-Agenda zu machen und uns alle zu verarmen. Also diese adligen Verbindungen darf niemand wissen bei Greta Thunberg. Sie sieht ja auch nicht so aus wie diese typischen Prinzessinnen, die man teilweise sieht in den Boulevardzeitungen. Also viele Adelskinder sind wirklich hübsch und haben dann eben auch dieses Verhalten und treten in der Öffentlichkeit halt schon so auf, wie man halt auftritt, wenn man gecoacht wird. Und Greta sieht halt eben so überhaupt nicht aus. Ja? Und das war anscheinend auch einer der Gedanken, warum man sie ausgewählt hat. Also sie soll relativ normal wirken. Sie ist so der Commoner, der Everyman. So aus dem gewöhnlichen Volk. Und dann sind halt noch diese coolen Typen dabei bei der Bootsreise. Also wo dann auch männliche Bürger halt eben dann sagen würden, oh cool, seht mal an, diese mächtigen Typen mit ihren Konzernen und ihren coolen Klamotten und ihren coolen Booten, die sind jetzt auch grün. Ja, also das hat dann auch so eine gemischte PR-Kampagne, damit halt mehr Leute das irgendwie, diesen Klimawandel irgendwie sexy finden und cool finden. Und dann sehen wir halt eben, dass Greta, dieses kleine Mädchen, diese Alpha-Männer, diese Löwen gezähmt hat. Das ist so ein ganz, ganz wichtiger psychologischer Mechanismus, der hier läuft. Also das kleine Mädchen schafft es, diese Löwen irgendwo ein bisschen zu zähmen, ja, dass die nach ihrer Pfeife tanzen oder sie zumindest unterstützen. Also wir haben dann sowohl die Propaganda für, sag ich mal, eher so diese linke feministische Propaganda, aber wir haben dann gleichzeitig noch diese Alpha-Mann-Propaganda, die halt eben auch noch notwendig ist, weil viele Leute da draußen sind halt im Kern irgendwo konservativ und fühlen sich halt eher angesprochen durch diese Typen wie Kasiragi. Ja, und diese coolen Boote. Also es ist kein Hippie-Kutter oder irgend so ein anderes Müsli-Boot, sondern es ist halt ein saumäßig cooles, neues Hightech-Boot. Also, die Times hatte dann dieses Interview mit Pierre Kasiragi. Und da wird halt eben dann Lob ausgeschüttet auf diesen Clan, also wie ökologisch die Familie doch sei, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Der Urgroßvater, Prinz Albert I., hätte da dieses Oceanographic Museum und Institut von Monaco gestartet. Forschungszentrum. Also man rettet hier irgendwie die Fische und Schildkröten und so. Und der junge Kasiragi sagt dann, der jetzt mitfährt mit Greta Thunberg, er sei aufgewachsen mit halt in einem Haus genau bei dem Museum. Und Albert I. war halt so ein Visionär und er hat schon vorher gesehen, dass wir mal Probleme kriegen mit den Ozeanen und jetzt hat er sich herausgestellt, dass er recht hatte, bla bla bla. Und dann spricht man in diesem Times-Artikel an Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, der berüchtigte Typ, der dann irgendwie diese Dokus und Filme gemacht hat und viele kennen den halt irgendwie noch mit diesem roten Hut und so und dieser roten Mütze. Jacques Cousteau war ja der Direktor von diesem Monaco fürstentümlichen ozeanografischen Institut. Und alle seine Missionen, meinte hier Kasiragi, beziehungsweise aus diesem Grimaldi-Clan, alle von Jacques Cousteaus Missionen starteten von Monaco aus und wurden teilweise auch von Monaco, hier von dem Fürstentum, also vom Welfenadel, finanziert. Und wenige Leute wissen das. Jacques Cousteau war sehr nahe dran an Prinz Rainier, meinem Großvater, meinte, die gingen zusammen tauchen und das war wirklich der Beginn des modernen Tauchsports. Also Jacques Cousteau hat halt eben dann viel Equipment auch erfunden, modernes Tauchequipment, heißt es und so. Was die hier nicht erwähnen, ist, dass Jacques Cousteau auch eine Vergangenheit hatte als Entwickler der modernen Kampfschwimmereinheiten vom Militär. Also wir reden hier über Eliteeinheiten, Black Ops, sowas wie die Navy SEALs. Das ging alles so ein bisschen auf ihn zurück und er hatte auch Verbindungen zum Marinegeheimdienst und er war da so eine richtige militärische, geheimdienstliche Figur, aber das darf ja niemand wissen. Und so weiter. Und man sagt ja halt eben dann noch in diesem Artikel in der Times, dass man hier dieses Boot halt ausgerüstet hat mit diesen speziellen Turbinen, also da geht dann irgendwie Wasser durch und das erzeugt dann so ein bisschen Elektrizität und das kann man wieder verwenden und so. Und man hat zusammengearbeitet mit BMW, um halt den Batteriespeicher zu verbessern. Und BMW war, glaube ich, auch so ein Sponsor von diesem Boot mal gewesen, bei diesen Rennteams und so. Also man lässt das immer so einfließen, ja, diese Eliten, diese coolen, sexy Typen, war so ein sexy Foto in einem Times-Artikel von Kasiragi, wie er halt eben so halt vorne auf seinem Boot sitzt und er ist so cool mit seinem Bart und dem Hemd und als wäre es so ein Werbespot für eine teure Uhr oder halt ein Parfüm. Ja, und das hat halt eben schon psychologische Auswirkungen auf das Publikum. Also diejenigen, also vielen Männern geht ja Greta Thunberg am Arsch vorbei, aber sehen sie da so einen coolen Typen wie Kasiragi und die coolen Konzerne sind dabei, die halt coole Autos bauen. Da wird das Herz doch weich. Und wir haben auch schon mal uns angeguckt, hier die Firma BMW und auch BMW hat ja einige Verbindungen zum Welfen Hochadel, Welfen Connections. genauso wie Volkswagen und so. Und Casiraghi versucht jetzt gar nicht erst, sich hier zu stilisieren als der große Klimawandel-Guru, sondern er sagt halt, ja, also zumindest beim Tauchen sei mal aufgefallen, dass es halt Probleme gibt im Meer und er hat da jetzt auch mehr dazugelernt und so. Und man hat hier ein bisschen einfließen lassen, so dieses, also damit die Zeitung halt glaubwürdiger ist. Casiraghi ist ein Shareholder bei Monarch Air, eine Fluglinie gegründet von seinem Vater und die stellt halt eben einen Helikopter zur Verfügung in diesem Steuerparadies Monaco. Also ein bisschen lässt man das einfließen. Oh ja, wir sind schuldig. Wir sind mitschuldig und wir denken jetzt gerade um und wir verändern halt eben dann die Welt. Und dann war mir bekannt, dass Jacques Cousteau, der berühmte Meeresmann-Typ und so weiter, also mir war ja bekannt, dass der mal eben sich geäußert hat, dass es zu viele Menschen gibt und dass man auf dem Planeten und dass man halt für die Umwelt 350.000 Menschen pro Tag eliminieren müsse, seine Worte. Ja, und dann wieder mal nachgeguckt, hat er das wirklich so gesagt? In welchem Kontext war das? Weil man kennt ja die Schwächen der Verschwörungsmedien. Ja, also da zirkulieren so viele falsche Zitate und das hilft halt eben dann nicht der Aufklärung, sondern schadet der Glaubwürdigkeit. Dann habe ich mal nachgeguckt. Ups, ja, er hat das wirklich so gesagt und zwar mit jeder Menge fettem Kontext, der eindeutig ist. Und man findet das hier. Wie gesagt, ich könnte es jetzt Ihnen zeigen auf dem Bildschirm hier oder auf hier digital hier. Könnte ich Ihnen das einblenden? Also ich habe hier einen Scan gefunden von der ganzen Ausgabe von dem Magazin, wo Jacques Cousteau diese Aussagen getätigt hatte. Aber ich bin ja gerade, eines meiner Systeme hier macht gerade ein Windows-Update und das kann auch eine ganze Weile dauern. Wie dem auch sei, Sie finden das online. Und er sagt das. Und er sagt das wirklich mehrfach, also er spricht dann hier in dieser Zeitschrift dann darüber, dass es halt, ja, es klingt halt irgendwie nett, ja, wenn man versucht, Viren loszuwerden, also Krankheiten irgendwie auszurotten, ja, das ist klingt erstmal nett, aber es würde halt der Menschheit schaden, den Planeten schaden und man bräuchte diese Krankheiten und er sagt dann zusätzlich noch zu dem Zitat, was halt online rumgeht, ja, über diese 350.000 Menschen, die pro Tag sterben müssen, er sagt dann zusätzlich noch einmal, dass eigentlich in den ersten 1400 Jahren, also nach Christus, dass in den ersten 1400 Jahren die Bevölkerung nicht groß gewachsen ist und das hing auch damit zusammen, dass es halt so krasse Seuchen gab. Und es ist ein interessanter Zeitraum, den er da erwähnt, weil so in den 1300er, 1400er Jahren hatten wir diese monströse Pest in Europa. Und dann hatten wir noch das waren die 500er Jahre nach Christus, da hatten wir nochmal eine Riesenpest, die sogenannte Justinianische Pest. Und das sei halt gut gewesen aus seiner Sicht, Jacques Cousteau, finanziert von Monaco, von diesen jetzt angeblichen Ökos, und von den Grimaldis, das sei halt gut gewesen mit den Seuchen, weil es halt die überschüssigen, zu vielen Geburten wieder ausgeglichen hat mit mehr Toten. Und dann redet er noch, wohlgemerkt in einem Magazinbeitrag von 1991, redet er schon über Global Warming und CO2, also Dinge, die nicht mal die Ökos wirklich auf dem Schirm hatten 1991. Und er redet auch darüber, dass man die Bevölkerung reduzieren möchte mit Hilfe von Bildung, speziell für die Frauen. Das ist was wir letztens auch mal erklärt hatten mit einem ganz, ganz modernen Buch von modernen Forschern, die eben gesagt hatten, mit dem Internet, was ja 91 noch kein Thema war, mit dem Internet, da hat jetzt bald jede junge Frau in Afrika irgendwie bald ein Smartphone und Zugang zu Bildung und so. Auch in der muslimischen Welt, ja, so heimlich hat jeder dann Zugang zu Bildung und die Frauen merken halt einfach dann, okay, sie wollen lieber verhüten und sie wollen lieber abhauen in die Städte und sie wollen irgendwie ihre Interessen durchsetzen. Und damit kann man hier die Geburtenraten extrem drücken. Armut, Wirtschaftskrisen sind auch so ein Faktor, einer von vielen, aber wichtig ist halt vor allem die Bildung. Und das hatte dieser Jacques Cousteau schon 1991 so richtig, richtig drauf. Das heißt, er hatte dann wahrscheinlich privilegierten Zugang zu diesen Informationen. Er wusste auch mehr drüber. Und natürlich ist es, haben wir diese Eugenik-Agenda gesehen. Also man müsse jetzt die Menschen ausrotten hier noch die Geburtenraten drücken und so. Also das haben wir dann gesehen beim Establishment, wir haben es gesehen von einigen Adligen wie Prinz Philipp, mit Statements und von anderen Leuten. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ausführlich im Rahmen dieser Sendung hier, dass halt viele Eugeniker oder dass halt viele Leute aus dieser Royal Society, aus diesen Wissenschaftsvereinigungen, wo auch die Klimapropaganda herkommt, dass viele von diesen Wissenschaftlern eben auch glühende Eugeniker waren, in diesen Eugenikgesellschaften waren und möchten halt mit allen Mitteln die Bevölkerung reduzieren. Und klar, und diese Briten und Welfen und so, die hatten dann die Biowaffenforschung, Porton Down, in den USA Fort Detrick und so. Und das ist alles schon mal ziemlich krass. Und dann fällt mir allerdings noch diese italienische Connection auf. Also diese italienischen Familien. Also wir haben ja in den klassischen Verschwörungsmedien, also klassische Bücher und dann Internetfilme und Internetartikel, da liegt ja der lag ja der Fokus immer nur auf den angloamerikanischen Wirtschaftsbossen, ja, also von Rockefeller, Astor und so weiter. Und der Fokus lag dann auch fast schon, fast exklusiv irgendwann, lag der Fokus halt auf jüdischen Oligarchen, speziell jüdischen Bankern, Stichwort Rothschild. Und das war eine ganz, ganz verkürzte Sichtweise und viele hatten dann gedacht, sehr schnell, als sie in Kontakt kamen mit Verschwörungsmedien, okay, ich weiß schon alles, ja. Das heißt, es sind halt diese jüdischen und nicht-jüdischen Oligarchen, diese Wirtschaftsbosse und sonst gibt es da irgendwie nichts von Bedeutung und die beherrschen irgendwie alles. Und die machen jetzt halt irgendwie dann auch den Klimawandel und machen uns pleite und drehen alles auf links und so. Und mir ist halt schon relativ früh, also vor über 10 Jahren, ist mir klar geworden, naja, da gibt es so viele verschiedene Namen, so viele verschiedene wichtige Leute in dieser westlichen Supermacht. Das kannst du nicht verkürzen auf so ein paar Rockefeller-Typen. Ja? Also guckst du in den Council on Foreign Relations oder die Trilateral Commission, dann hast du schon mal ein paar tausend Namen. Bilderberg und so. Und dann diese 150 Bilderberg-Teilnehmer, wenn du dann guckst, wen vertreten die Teilnehmer an Familienkonzernen, wie zum Beispiel Agnelli, Fiat-Konzern, dann bist du schon mal wieder bei einer Familie oder einer noch größeren Familie und so weiter und so weiter und so weiter. Also die klassische Verschwörungsmedien-Sichtweise war schon viel, 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 viel zu verengt. Und dann habe ich in den letzten Jahren auch mal die zentrale Rolle des Hochadels rausgearbeitet, die viel zu kurz kam in den Verschwörungsmedien. Und dann habe ich in dem neuesten Buch hier, Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2 Religion, bin ich auch nochmal hier dann noch weiter zurück, habe den ganzen religiösen Aspekt betrachtet und Geheimdienste noch größer zurückverfolgt. Und dann ging es auch viel um Rom und das Erbe von Rom und diverse Familien. Und halt eben dann auch Italien, ja, gewisse italienische Clans, italienische Strukturen und so. Ich war auch mal in Venedig und so, und das ist wirklich sehr beeindruckend, diese Strukturen zu sehen. Und dann merkt man schon, was für ein Gewicht diese Leute hatten, diese Familien hatten. Und die einzigen eigentlich, oder fast die einzigen, die sich bisher in den letzten 20, 30 Jahren, die einzigen, die sich dann irgendwie mal richtig beschäftigt hatten, mit dem Welfenadel und diesen italienischen Clans, die ja oftmals verwandt sind, fast die einzigen, die sich damit beschäftigt hatten, außer jetzt wie von Recenter, die einzigen waren diese La Rouge-Ecke. Und manche nennen das ja eine Sekte. Und man findet immer wieder mal interessante Sachen in diesen Publikationen, Executive Intelligence Review und so. Und dann findet man auch wieder total Abstruses. Also Webster Tarplay zum Beispiel, der ja aus dieser La Rouge-Ecke kommt. Webster Tarplay war dann jahrelang, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, ein Fan von den Clintons, wo sich jeder heute fragen würde, was soll das? Oder Tarplay und, glaube ich, andere aus der La Rouge-Ecke waren dann Fans von Roosevelt und glaubten irgendwie, dass Roosevelt irgendwie auf der guten Seite war. Wobei er das irgendwie diesen Sozialismus, also den modernen Sozialismus vom Establishment ausgehend, ja, nach Amerika gebracht wurde und in Amerika verbreitet wurde. Ja, also der Adel, heimliche Adel herrscht dann und für die Masse gibt es dann den Sozialismus. Also da ist halt eben immer wieder mal was Interessantes dabei bei diesen LaRouche-Texten, aber halt auch viel komisches Zeug. Und dann haben die so diese Idee, dazu gleich noch mehr, dass irgendwie eine alte Geheimgesellschaft aus Kanaan, dass die dann irgendwie in Venedig landete. Und diese Republik Venedig, die ja dann teilweise halt eine größere Nummer war, ja, und bekam dann die Privilegien während den Kreuzzügen und so. Also, dass diese kanaanische, quasi jüdische Gruppe, Geheimgesellschaft, die sei dann nach Venedig gekommen und hätte dann so viel Geld angehäuft und mit diesem Geld hätte man dann andocken können an die Welfen und diese kanaanitisch venedische, dieser venezianische schwarze Adel mit den Welfen, das sei dann quasi das Zentrum der Verschwörung, das Zentrum der Macht weltweit. Also, wie gesagt, nicht ganz, das ist jetzt nicht ganz blödsinnig, aber auch nicht das, was man sich jetzt wünschen würde an Forschung. Und diese italienischen Familien, also gerade in Bezug auf die römische Tradition, sind wirklich interessant. Und dann ist mir halt aufgefallen, also Jacques Cousteau hatte halt dann diese angloamerikanischen Verbindungen früh und half dann dem französischen Militär und den Alliierten und so. Das heißt, Cousteau sei Mitglied der Resistance gewesen, bekam das Kreuz der Ehrenlegion, entwickelte dann quasi dann die modernen Kampfschwimmer und Kampftaucher. Er gehörte zum Informationsdienst der französischen Marine, also Geheimdienst, und war auf Missionen unterwegs und war so ein Liaison zwischen halt den Franzosen und den Briten und Amerikanern gegen die Deutschen. Dann hat er irgendwie 1954 so eine Unterwassermission gemacht für Abu Dhabi und fand dann das ganze Öl. Und im Hintergrund stand dann British Petroleum, also dieser riesige Ölkonzern der Welfen. Was ja auch nicht unbedingt das ist, was jetzt diese Ökos um Greta Thunberg und so jetzt unbedingt hier verstehen oder wissen. Oder sie glauben zumindest, das seien halt die alten Zeiten gewesen. Und jetzt würden eben diese Eliten mit British Petroleum und die Casiraghis und Grimaldis und so, jetzt seien die halt auf einmal Öko geworden. Und es ist halt den Thunberg-Fans und so egal, warum diese mächtigen Leute jetzt Öko geworden sind. Also ob die jetzt halt dann beim Segeln und Tauchen halt gemerkt haben, dass halt dieses Meeresleben halt immer weniger wird. Und dass da halt dann der Groschen gefallen ist und diese Leute haben eh genug Geld, also können sie jetzt auch Öko werden. Das ist den jungen Ökos eigentlich wurscht, warum diese mächtigen Leute jetzt so angeblich umgeschwenkt sind. Also dann rattert es so in meinem Kopf. Ich denke mir so, also Jacques Cousteau spricht sich aus zugunsten von Viren oder generell Epidemien und Seuchen. Und er wurde bezahlt von den Grimaldis aus Monaco und die Grimaldis, das ist ja eher, kommen eher so aus der italienischen Ecke. Und halt die Querverbindungen zu den Welfen. Und dann dachte ich mir, Moment mal, wichtige italienische Familien, also auch die Familien, die halt von gewöhnlichen Historikern als schwarzer Adel bezeichnet werden, einige von diesen italienischen Familien waren erstaunlich nahe dran an der Pest in den 1300er Jahren, dem Black Death. Und wir sehen auch interessante Parallelen zu der justinianischen Pest in den 500er Jahren. Und das traf dann unter anderem Ostrom, das Oströmische Reich und das Persische Reich. Und profitieren davon konnte dann das junge islamische Kalifat. Und wir erfahren halt eben dann, dass diese große Pest, also in den 1300er Jahren, 1400er Jahren, die dann indirekt auch gepriesen wurde von Jacques Cousteau. Wir erfahren halt, dass diese Pest sich vor allem verbreitete durch die Schiffe, durch die Schiffe der Machtfamilien, der mächtigen Familien aus von Genua und Venedig. Und das kann jetzt Zufall gewesen sein, natürlich, weil die hatten halt einfach die Schiffe und haben diese ganzen Häfen angesteuert und dann kamen dann die Pestflöhe und so. Das kann Zufall gewesen sein, aber das ist ja nicht meine Aufgabe unbedingt hier bei sowas abzuwinken, sondern es ist meine Aufgabe, da ein bisschen nachzugraben. Also, größte antike Pestepidemie Europas, die Justinianische Pest. Und man schätzt halt, dass das Ganze halt irgendwie aus dem Orient kam. Also irgendein Erreger ist dann im Orient mutiert. Oder ein Erreger aus dem Orient ist mutiert, beziehungsweise wurde vielleicht von jemandem gezielt mutiert. Und dann kam, wie auch immer, kam diese Seuche nach Europa. Und ich bilde mich gerade eben weiter, auch für den nächsten Band meiner Buchreihe Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, ich bilde mich gerade weiter über halt Bakterien und Viren und so weiter und so fort, weil das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Also mein Wissen beschränkt sich halt eben dann auf die moderne Forschung zur biologischen Kriegsführung und halt eben dann auch die Anfänge, gerade wie man halt mit primitiven Methoden da noch agierte. Und wie halt eben dann die Amerikaner und die Briten und so, wie die halt dann in der ganzen Welt herumreisten, um obskure Krankheiten zu finden. Also man hat dann gehört, oh, irgendwo gab es dann so eine, irgendwo gab es so eine seltene Seuche. Da gehen wir mal hin und holen uns diesen Erreger und bringen den irgendwie sicher mit. Und dann schauen wir, ob wir den irgendwie weiterentwickeln können. Es eine Seuche auszulösen, vor allem von solchen Ausmaßen, es ist ja nicht unbedingt klar, ob mögliche bewusste Verursacher einer solchen Seuche, ob die wussten, wie krass sich das auswirken wird, also wie groß der Effekt sein wird. Aber sowas bot halt dann eben theoretisch die Möglichkeit, halt auf so eine Art Reset-Knopf zu drücken. Das heißt, es hatte halt, es konnte die Karten neu mischen. Also wenn du eine monströse Seuche loslässt auf die Leute, dann verändert es Machtverhältnisse, es mischt die Karten neu, es verändert auch die Gesellschaften sehr, sehr stark. Und manche könnten davon profitieren. Also man schätzt halt eben, dass diese Justinianische Pest auch schon die Beulenpest war. Und Rückgang der Bevölkerungszahlen im Nahen Osten, Mittelmeerraum. Es führte zu einem Machtvakuum, das dann erheblich zur islamischen Expansion beigetragen habe. Und wie ich ja in meinem Buch schildere, hier Band 2, Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, das Kalifat, war eine hochkomplizierte Angelegenheit. Das waren nicht einfach irgendwelche berittenen Typen da mit ein paar Krummsäbeln, die da einfach nur rumgeritten sind, sondern das waren alteingesessene Stämme, die aus verschiedenen Richtungen kamen und die haben sich dann jeden Experten eingekauft, den man sich einkaufen konnte. Und das waren ja Experten für den Schiffsbau und so und das waren vielleicht auch Experten für biologische Kriegsführung. Wer weiß, es ist halt bei dieser alten Pest, bei dieser Justinianischen Pest natürlich dann schwieriger hier zu forschen, weil die Quellenlage halt schlechter ist als bei der Pest in den 1300er Jahren. Und Forscher kratzen sich halt am Kopf, weil die Pest ausgerechnet über 200 Jahre nach dem ersten Ausbruch und 140 Jahre nach dem Beginn der islamischen Expansion kratzen sich am Kopf, weil die Pest dann auf einmal für fast 6 Jahrhunderte völlig aus Europa verschwunden zu sein scheint. Also wir haben keinerlei Aufzeichnungen über etwas Ähnliches, was vorher passiert ist. Und wir haben keinerlei Aufzeichnungen, dass irgendetwas nachher passiert sei, also nach der Justinianischen Pest, irgendwas Vergleichbares, bis halt dann irgendwann dieser Black Death kam. in den 13 oder 1400er Jahren. Und das ist schon seltsam. Extrem seltsam. Und dann sagen die Forscher halt für diese zweite große Seuche, sagen sie halt das Gleiche. Also man vermutet halt, dass das von irgendwelchen Nagetieren kam aus China oder eine Hochebene Zentralasiens, also wo heute Afghanistan liegt, Turkmenistan, Usbekistan und so. Da gibt es halt angeblich ein natürlich vorkommendes Pestbakterium. Es soll entstanden sein aus etwas harmloseren und nur Teile, die dann verändert wurden oder sich verändert haben, die machen das Ganze dann so gefährlich. Und die Historiker wissen irgendwie, dass es dort halt über Jahrhunderte lokal begrenzte saisonale Ausbrüche von Pesterkrankungen gab. Vor allem, wenn diese Nagetiere während der Regenzeit ihre Baue verließen. Und das ist natürlich dann nicht auszuschließen, dass jemand davon einfach Wind bekam und sich dachte, wir gehen da mal hin, vielleicht mit Schutzausrüstung und so, und holen uns solche Nagetiere oder wir beobachten das Ganze und wir experimentieren damit einfach ein bisschen. Und selbstverständlich geben sich die gewöhnlichen Forscher da sehr, sehr harmlos und sagen halt dann, ja, es gab halt mehr Handelskontakte dann. Und damit hätte man auch Pestbakterien verschleppt durch Ratten und durch Flöhe. Die lokalen Nagetiere, hätten das Pestbakterium auf Ratten übertragen und die Ratten haben dann natürlich dann sich überall verbreitet. Trotzdem weiß man nicht so richtig, warum der Schwarze Tod in China und Indien keine vergleichbare Zahl an Toten forderte. Im ähnlich dicht bevölkerten Indien heißt es, des 14. Jahrhunderts kam es beispielsweise sogar zu einem Bevölkerungsanstieg statt zu einem massiven Bevölkerungsrückgang wie in Europa. Im viel dichter besiedelten China starben mehr Menschen an Hungersnöten und in Kriegen gegen die Mongolen als am Schwarzen Tod. Es gibt auch keine historischen Aufzeichnungen über eine Pandemie, die mit dem Schwarzen Tod in Europa vergleichbar wäre. What? Yikes. Und um da nachzubohren, also da bitten wir Sie da draußen natürlich um Ihre Mithilfe, falls Sie irgendwelche Buchtipps haben, also wissenschaftliche Bücher, falls Sie selber da ein bisschen rumforschen an irgendwelchen Teilaspekten, schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie uns an. Das ist nämlich eines der wichtigsten Forschungsgebiete, denn Sie wissen ja, dass Leute wie Bill Gates oder andere einflussreiche Typen, ja, dass die halt eben dann ankündigen, es kommen Pandemien, ist nur eine Frage der Zeit und das kann sich zig Millionen Leute dahin raffen und die Machtverhältnisse neu ordnen oder halt eben die Machtverhältnisse irgendwie dann weiter zentralisieren und so. Und wir haben es ja gehört, Jacques Cousteau mit seinen Grimaldis, Cassiragis als Finanziers im Hintergrund. Jacques Cousteau meinte, man müsse eigentlich weltweit jeden Tag 350.000 Leute eliminieren. Ja. Also es sind mehrere Fälle bekannt, wo halt dann pestverseuchte Leichen dann in einer Schlacht über die gegnerischen Mauern geworfen wurden. Also so ganz blöd waren die Leute nämlich damals auch nicht. Und das heißt hier, sogenannte goldene Horde, also die Mongolen, wollten die Halbinsel Krim zurückgewinnen und man belagerte daher die von den Genuesern gehaltene Hafenstadt Kaffa. Berichtet wird, dass die Belagerer Seuchentote auf ihre Katapulte banden und sie in die Stadt schleuderten. Und mit dem Vordringen der Pandemie nach Kaffa, so die gewöhnliche Geschichtsschreibung, geriet die Krankheit in das weit verzweigte Handelsnetz der Genueser, also sind wir bei diesen gruseligen italienischen Familien, mit römischer Tradition. Es gibt Hinweise, dass die Römer auch schon wussten, also sich auskannten mit biologischer Kriegsführung. Und über dieses Handelsnetz der Genueser verbreitete sich die Pest über die gesamte Mittelmeerküste. Also es kam dann nach Konstantinopel, Kairo, Messina auf Sizilien. Und die Republik Genua, ja, wie auch Pisa, Venedig, also sind wir bei diesen ganz, ganz gruseligen Familien, die dann eben enge Verbindungen hatten, auch mit den Welfen. Diese Republik Genua, die leistete halt dann wichtige Arbeit während den Kreuzzügen. Also man stellte halt die Flotte zur Verfügung und so weiter unter anderem. Und dadurch bekam die Republik Genua Privilegien und Privilegien, Handelsquartiere und so. Und da konnte dieses sogenannte italienische Kaufmannskapital, konnte halt eben dann immer reicher und fetter und reicher und fetter werden. Also man versuchte nicht selber so richtig nach Gold zu schürfen, um diesen Vergleich zu wählen, sondern man verkaufte lieber Schaufeln. Und gerade diese italienischen Familien, die waren dann eben so ein bisschen hin und her gerissen. Also manche waren dann auf der Seite von dem, manche waren halt so richtig auf der Seite von dem Papst, von dem Vatikan. Und der Vatikan hatte diese Allianz mit den Franzosen. Und andere wiederum von diesen italienischen Familien, Adlings, Kaufmannsfamilien, Adelsfamilien, manche von diesen Italienern waren eher alliiert mit den Welfen und waren Gegner des Vatikans und auch Gegner der Franzosen. Dazu gleich noch mehr. Und natürlich dann, wenn wir davon ausgehen, dass sie damals schon richtige Spionage konnten, dann wissen wir auch, dass manche halt eben dann von diesen Italienern nur zum Schein hier pro Vatikan waren und den Vatikan auch unterwanderten. Nachrichtendienstlich. Und dann hier verkaufte dann im Jahr 1174 verkaufte Raymond von Toulouse verkaufte Monaco an die Republik Genua. Und dann, dann gelang es den aus Genua stammenden Familie Grimaldi, sie auch Casiraghi, gelang es die Stadt zu erobern, dann fiel sie wieder in Genua zurück, dann versuchten es die Grimaldis noch einmal. Es ging wieder schief und dann 1419 fiel die Stadt endgültig an die Grimaldis. Und dann, nach der Aufteilung des Byzantinischen Reiches im vierten Kreuzzug, also Ostrom, waren wichtige Hafenstädte zunächst an den Rivalen Venedig gefallen, mittel eines Bündnisses, setzte sich dann wieder Genua durch und so. Und so weiter und so weiter. Also wir haben diese gruseligen italienischen Familien, die dann auch im Banking, im Bankwesen sehr wichtig waren. Und manche von diesen Familien hatten halt dann diese Querverbindungen zu den Welfen. So wie wir es halt eben dann heute sehen mit Casiraghi auf diesem Greta-Boot. Casiraghis Monaco Grimaldi halt eben dann verwandt mit den Hannoveraner Welfen. Und dann tummeln sich dann noch die so Familien wie die Rothschilds, die von den Welfen aufgebaut wurden. Und das ist so hier dieses ultramächtige Netzwerk. Und der Krankheitserreger, die Pest, kam von Genua nach Marseille. Und dann erreichte es eben auch die Franzosen. Und das ist halt eben so eine Sache. Also wenn dann halt eben dann gerade die Franzosen davon so geschädigt wurden, das hat schon ein gewisses Verdachtsmoment. Also die Pest erreichte das Languedoc und Montpellier, Carcassonne, Bordeaux, Aix und Avignon. Und Avignon war eben dann Papstresidenz, eine der wichtigsten Städte Europas. Und die Pest in den 1300er und 1400er Jahren fügte eben dann dem, also nicht nur den Franzosen massiven Schaden zu, sondern vor allem auch dem Vatikan, weil die Leute halt eben dann in ganz Europa merkten, der Erreger, der mit quasi teuflischem Kräften assoziiert war, dieser Erreger traf auch Avignon, traf auch die katholische Führung und die waren genauso betroffen. Die hatten keinen besonderen Schutz, also keinen richtig, richtigen Schutz und konnten auch nichts dagegen wirklich tun. Ja, und dann gab es halt so ein paar idiotische Pogrome, die halt auch nichts gebracht haben. Und Historiker meinen eben, dass die Pest halt eben dann dazu führte, dass halt eben danach sich die Mysterienströmungen wieder verbreiteten, dass Leute halt was anderes suchten als jetzt Katholizismus. Und dann sahen wir halt eben dann mehr und mehr esoterische Mysterienströmungen, dazu auch in meinem neuen Buch. Und dann kam die Reformation, also auch finanziert von den Welfen mit Martin Luther, das habe ich auch in meinem Buch, wo man eben dann sagte, okay, wir machen jetzt ein anderes Christentum als die Katholiken. Und waren die Katholiken stinkig und dann ging es halt im Kampf so ein bisschen hin und her. Und wir haben dann auch immer diese Welfenfamilien und auch wichtige, wichtige italienische Familien. Und man sieht halt, man kann jetzt nicht diese letzten paar Jahrhunderte, die halt eben dann dieses weltumspannende oder riesige Empire zustande brachten, man kann jetzt nicht einfach nur alles verkürzt betrachten auf diesen Mythos einer jüdischen Weltverschwörung, also dass halt dann irgendwie alle anderen irgendwie abgestunken wären und niemand hätte dann irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass da plötzlich so Emporkömmlinge kamen aus dem Frankfurter Ghetto und so und das oder manche andere jüdische Familien, die halt da immer so rumgehandelt haben in Europa, so im Umfeld der Adligen, dass halt dann die Adligen irgendwie komplett den Faden verloren und dass dann halt diese paar Juden dann irgendwie ganz Europa sich unter den Nagel rissen, obwohl diese jüdischen Familien keine richtige Machttradition hatten. Ja. Also völlig verkürzte Sichtweise und man muss halt eben dann den Adel mit einbeziehen, man muss in seine Forschungen, man muss diese gruseligen italienischen Familien in seine Forschung mit einbeziehen und damit durchbricht man eben dann diese Sollbruchstellen oder diese Barrieren, die da geschaffen wurden in der gewöhnlichen Verschwörungsliteratur und kann damit wesentlich, wesentlich weiterkommen. Also dann, die Pest traf auch Venedig, Kärnten. Und es half ja auch in mancherlei Hinsicht dem Adel und deren Vorstellungen, dass die Pest da ausgebrochen war. Also weil man könnte jetzt denken, warum sollten halt diese italienischen Händler und so, Handelsfamilien, warum sollten die halt eben zulassen, dass die Pest auch ihre eigenen Gebiete trifft. Also Historiker werden nie müde zu betonen, was für Vorteile das eigentlich hatte, als so viele Leute gestorben waren. Das heißt, die einzelnen Bürger, weil es halt eben weniger Bürger gab, verdienten dann mehr. Es kam halt mehr und mehr zu so einer Art Mittelschicht. Dann maschinelle Entwicklung wurde vorangetrieben, weil halt die Arbeitskräfte immer teurer wurden, weil es weniger Arbeiter gab. Und dann sei eben dann der Buchdruck entstanden und andere Maschinen und so. Also da profitierten einige davon, von dieser Pest. Heißt es dann Umstrukturierung der Gesellschaft. Langfristig machte sich das positiv bemerkbar. Es war die Stunde der neuen Männer. Man erbte dann nicht nur ein Achtel von dem Bauernhof, sondern den ganzen Bauernhof. Also die abgeholzten Wälder wurden wieder aufgeforstet. Und so weiter und so weiter und so weiter. Die katholische Kirche hat massiv an Ansehen verloren. Und dann hat man eben dann sich medizinisch da hier interessiert, was war das für ein Erreger angeblich. Handelt es sich hier um das Bakterium Yersinia pestis, mutierter Klon seines nahen Verwandten Yersinia pseudotuberculosis. Und Yersinia pseudotuberculosis ist relativ harmlos, macht dich halt ein bisschen krank, aber bringt dich nicht unbedingt um, in allermeisten Fällen. Und es gibt hier eine 90%ige Übereinstimmung vom Genmaterial, wobei ja wenige Prozent genetische Unterschiede schon einiges ausmachen können. Aber die Forscher sagen halt, da gibt es trotzdem eine große Ähnlichkeit. Gerade dieses Zeug mutiert sehr, sehr leicht. Also zwei Plasmiden machen diese Gefährlichkeit aus, den Unterschied. Das heißt, Instabilität des Genmaterials. Das Bakterium weise genetische Besonderheiten auf, die auf häufige intragenomische Rekombinationen hinweisen, dass also in hohem Maße Gene anderer pathogene Organismen aufgenommen werden in dieses Erbgut. Ständige Veränderungen, heißt es hier, und wer weiß, ob jemand da rumexperimentiert hat und vielleicht halt eben dann diese Veränderungen künstlich irgendwie auslöste. Und dann geht es halt eben noch hier in diesem Text hier darum, wie schnell sich halt eben so ein Bakterium oder wie man das eben transportieren kann, dass es halt immer noch ansteckend ist. Also, gerade diese italienischen Familien sind wenig erforscht, die Verschwörungsliteratur hat dazu eigentlich fast nichts gemacht. Außer vielleicht die La Rouge-Ecke, wo es halt ein bisschen schräg wird, ein bisschen komisch wird. Hier, Baron Edmond de Rothschild, nachdem dieses Kreta-Boot benannt wurde. Es gab eigentlich zwei berühmte Edmond de Rothschilds. Ich habe jetzt hier mal den Jüngeren rausgekramt. Der war Baron, Mitglied des Bilderberg-Lenkungsausschusses. Und die Mutter war, die Mutter stammte ab von der Pereira-Familie. Das sind portugiesische Juden gewesen und waren eigentlich mal die großen Rivalen der Rothschilds. Und Edmond de Rothschild heiratete dann Nadine Nelly Jeannette L'Hôpitalier, französische Schauspielerin aus der Arbeiterklasse. Sie war auch römisch-katholisch, konvertierte dann zum Judaismus. Und Mr. Rothschild hielt Anteile an Shell, dem Ölkonzern, dem adligen Ölkonzern, und De Beers, glaube ich, das ist dieses Diamantimperium. Wobei nie genau gesagt werden kann, wer jetzt konkret was besaß und nur verwaltete, weil halt einfach dann diese, so ist ja das Empire designed, ja, mit diesen Offshore-Steuerparadiesen, wie unter anderem auch Monaco. Das heißt, niemand darf so genau wissen, wem was gehört. Es ist ein Imperium, das man nicht genau sehen kann, das man nicht genau berühren kann, das man nicht genau hier attackieren kann. Rechtlich und so weiter. Ja, und dann haben wir noch Benjamin de Rothschild. Ist der Sohn von dem eben genannten Baron Edmond. Der ist so ein Segelfan. Ist Familientradition. Und er gründete dieses Gitana-Team. Ergo dieses Boot, was jetzt Greta benutzt. Und die Rothschilds werden halt in der Verschwörungsliteratur maßlos überschätzt. Und es gibt halt eben dann fast nichts eigentlich über die italienische Banker-Tradition und so und die Welfen, da wurde halt fast nichts gemacht eigentlich in den letzten Jahrzehnten. Dann haben wir hier noch die Borromeos. In diesen Clan heiratete Casiraghi ein. Und die Borromeos gehen halt zurück auf Händler in den 1300er Jahren, die wurden auch Banker und so. Und Donna Lavinia Borromeo heiratet zum Beispiel John Elkann, also von der Fiat-Familie, und Fiat war nicht in der Hand von den Agnellis. Gab so einen Familienstreit zwischen den Elkans und den Agnellis. Und dann gab es diese Margherita Agnelli de Palen. Margherita war die Erbin ihrer Mutter, Maria Caracciolo di Castagneto, also überall Adel, 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 Adel. Monaco ist ein Steuerparadies, offshore. Also da leben tausende Millionäre und auch ein paar Milliardäre. Und die zahlen halt saumäßig wenig Steuern. Hier, Sir Jim Ratcliffe aus Britannien sagte zum Beispiel vor einer Weile, er will jetzt nach Monaco ziehen, Südfrankreich. Und ihm gehört irgendwie diese Chemiefirma, oder ihm soll diese Chemiefirma gehören, Ineos, im Umfang von 27 Milliarden Dollar. Und dann gab es diesen Bericht im Jahr 2000 von französischen Parlamentariern. Im Bericht hieß es, Monaco ist halt total lax in Bezug auf Geldwäsche. Und die Regierung von Monaco, quasi in der Hand von dem Adel, die macht dann Druck auf die Justiz, damit halt bestimmte Verbrechen, Geldwäsche und so, nicht wirklich allzu harsch untersucht werden. Monaco ist seit 1911 eine konstitutionelle Monarchie, in der der regierende Fürst das Staatsoberhaupt ist. Regierungsgeschäfte werden ausgeübt von Fürst Albert II. Ja. Und es ist natürlich dann so, dass man Greta Thunberg halt eben dann auswählte, weil sie halt, ja, sie ist viel zu jung, sie ist so ein kleines Mädchen und sie ist nervig. Und das soll halt eben dann auch dazu führen, dass halt Leute sie halt irgendwie beleidigen, dass halt Leute ziemlich aggro werden. Ja, dass sie sich halt so viel rausnimmt, die Gesellschaft umformen will, wo sie keine Lebenserfahrung hat. Also man lädt quasi förmlich ein zu einer Wutkampagne gegen Greta Thunberg. Und da ist es halt wichtig zu verstehen, mit diesem psychologischen Jiu-Jitsu, bitte nicht reinfallen auf diesen Trick. Greta Thunberg ist genauso ein Opfer wie Otto Normalbürger auch. Ja, also sie und ihre Schwester sind ja schwer psychisch gestört. Vielleicht hängt das zusammen mit Impfschäden. Vielleicht hängt das zusammen mit Impfschäden und Greta scheint halt so ohne dass sie es merkt, halt eben in so einer Art psychologischen Geiselhaft zu sein von diesen Kreisen. Also sie hat dann selber gesagt, sie war nicht lange Zeit stumm, sie hat nichts geredet und sie redet halt nur, wenn es um Klima geht. Und für sie ist alles schwarz oder weiß. Ja? Und sie fühlt sich so, als wenn sie innerlich stirbt, wenn sie nicht protestiert, wenn sie nicht diese Rolle spielt und protestiert gegen halt den Klimawandel und CO2-Ausstoß und so weiter und so fort. Ja? Also man hat jetzt nicht irgendwie eine Person, die halt geldmäßig, businessmäßig abhängig ist vom Establishment. Man hat jetzt auch keine Person, die jetzt irgendwie erpresst werden kann, so einfach vom Establishment mit irgendwelchen Sex-Videos, die heimlich gedreht wurden. Und Greta ist jetzt auch nicht irgendwie so der typische Kandidat, der jetzt aufgenommen wird in eine Geheimgesellschaft. Also Greta ist jetzt bestimmt kein Hochgrad-Freimaurer oder in irgendeinem vatikanischen Orden drin, sondern sie ist einfach nur Greta. Nee, die Kontrolle über sie scheint halt eben dann stattzufinden über dieses Outlet, was man ihr bietet, diese Bühne, die man ihr bietet, die sie halt eben dann ablenkt von ihren schweren psychischen Problemen. Und ob sie es merkt oder nicht, diese komischen Leute, ja, mit diese gruseligen Familien, mit ihrer Kontrolle über die Militärs und Geheimdienste und Ölkonzerne und alles mögliche andere und Seuchen und biologische Kriegsführung, diese gruseligen Familien haben sie in der Hand, weil die könnten sie auch jederzeit fallen lassen, ob sie es merkt oder nicht, und dann wäre sie wieder alleine mit sich selber. Und mit dieser Leere und diesem Gefühl, sie stirbt. Und normalerweise ist es ja so, wenn man Kinder benutzt für Showbusiness, ist es halt immer schwierig zu kontrollieren. Ja, also viele von den Kids, die in Hollywood und so, die wissen halt, man könnte auch abstürzen, man könnte keine Jobs mehr kriegen von den Studios und so. Und so kann man diese Hollywood-Kids halt so ein bisschen unter Kontrolle halten. Aber Greta wird wissen, es gibt so viele Ökos da draußen, so viele junge Leute, die genau das Gleiche labern wie sie. Sie hat auch immer gesagt, sie redet ja nichts Besonderes. Sie ist ja keine Wissenschaftlerin, sie hat nichts veröffentlicht, sie sagt nur, dass halt Wissenschaftler und so diese Klimawandelfragen alle schon geklärt hätten. Also sie weiß, sie ist ersetzbar. Und wenn sie fallen gelassen wird, dann fühlt sie sich wieder so, als würde sie innerlich sterben. Man hat schon aufgedröselt, also die Mutter ist die Hofsängerin, also Hofsängerin ernannt worden von Karl Gustav von Schweden, also von dem Adel. Dann ihr Vorfahre Svante Arrhenius, der bekam den Nobelpreis für Chemie und der machte schon rum mit irgendwie mit so Gedanken über den Treibhauseffekt und so. CO2 und wurde dann aufgenommen in diese ganzen adligen und auch nicht offiziell adligen Wissenschaftsvereinigungen, also die Royal Swedish Academy of Science. Dann wurde ein Foreign Member der Royal Society of Britain, Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und ausländisches Mitglied der Königlich-Niederländischen Akademie der Künste und Wissenschaften. Ja, also da gibt es dann eben diese Verbindungen. Und dieser sogenannte schwarze Adel, also diese gruseligen italienischen Familien, ja, im Zusammenhang mit den Welfen. Die sogenannte schwarze Adel ist wirklich interessant. Also wir haben ja auch hier so ein bisschen Bildmaterial aus Italien. Man spricht hier dann, also wenn gewöhnliche Historiker sprechen von dem schwarzen Adel, dann sind damit italienische Familien gemeint, die sich dann zumindest offiziell auf die Seite des Papstes stellten, nach den großen Ereignissen von 1870. Das war ein wichtiges Jahr, also es war im Prinzip das Ende der letzten Eigenständigkeit vom Vatikan. Ja, manche, die lesen ja begeistert und irgendwelche Verschwörungstexte über den Vatikan oder gucken halt Videos über den Vatikan und so weiter und so fort. Und oftmals ist das halt eben dann dieses Zeug, was da präsentiert wird, halt in diesen Werken fehlerhaft oder zu kurz gedacht. Das heißt, viele denken, der Vatikan sei so eine durchgehende Macht gewesen, ja, 2000 Jahre lang. In Wirklichkeit ist das überhaupt nicht der Fall. Und der Vatikan war immer abhängig, also lange, lange, lange abhängig von den Franzosen. Und das war eben dann die Gegnerschaft zu den europäischen und teilweise auch italienischen Adligen, vor allem den Welfen. Ne? Also die Welfen waren die Todfeinde des französischen Adels. Und der französische Adel hatte dann als Verbündeten, der französische Adel hatte als Verbündeten eben den Vatikan. Und dann gab es dann diese berüchtigte Episode, über die ich ja auch in meinem Buch geschrieben habe, die tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2, Religion, finden Sie im Reasoner Shop. Da spreche ich eben dann über die Tempelritter und wie dann der französische König halt eben dann damals die Kontrolle hatte über den Vatikan. Und dann hieß es halt auf einmal, wir machen jetzt diese Templer fertig. Und das war ein riesiger Geheimdienst-Thriller. Und das durfte halt keiner wissen, deswegen haben die Franzosen halt eben und der Vatikan haben eben dann gesagt, ja, diese Templer würden irgendwie aufs Kreuz spucken und seien irgendwie schwul und deswegen machen wir sie jetzt fertig. Und wir foltern halt diese Geständnisse raus und dann haben die Historiker halt dann lange viel dazu gemacht, aber halt nichts in die Richtung Geheimdienste und welche Informationen wurden da wirklich rausgepresst aus den verhafteten Templern und warum. Also so haben die sich da bekämpft, diese verschiedenen Familien auf so einem hohen Niveau. Und dann 1870 war es dann wirklich vorbei mit dem letzten Rest der Eigenständigkeit des Vatikans. Also da gab es dann diese Machtübernahme, das heißt die Armee des neuen Königreich Italiens, die Armee des neuen, einigermaßen vereinigten Königreich Italiens, diese Armee holte sich dann den Vatikan. Und diese Armee hatte halt eben dann Welfenverbindungen und sehr viel Freimaurer, eine sehr, sehr starke Freimaurerdynamik. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mit unseren Bildern, die wir da gedreht haben in San Marino. Ja, wo man diese Revoluzzer feiert, Mazzini und Garibaldi, und die bekamen dann westliche Waffen oder halt Waffen aus Amerika und Hilfe aus Amerika und so. Und das war dann einfach diese Einigungsbewegung, so eine Einigungsbewegung Italiens. Und irgendwann war die so mächtig, dass man sich dann den Vatikan auch holen konnte. Und manche Adelsfamilien oder manche wichtigen italienischen Familien, die stellten sich dann offiziell auf die Seite des neuen oder des Königreichs Italiens. Manche von diesen Familien, man nennt sie den schwarzen Adel, stellten sich dann demonstrativ hinter den Papst, aber auch diese Familien arrangierten sich mit der neuen Ordnung. Und und es kam halt eben dann, halt zu ein paar Jahre zuvor, 1861, kam es zu diesem neuen italienischen Nationalstaat als konstitutionelle Monarchie unter Viktor Emanuel II. Und diese Linie Viktor Emanuel, gab es auch dann den Dritten und so, diese Linie hatte halt Verbindungen, Querverbindungen zu den Welfen, bekam Hilfe von den Welfen und eben auch Waffen von den Welfen. Und da hängen diese Freimaurer-Vehikel-Mechanismen noch mit drin. Und also 1867 versuchte dann Garibaldi schon, Rom einzunehmen, aber die Einheiten wurden halt eben dann besiegt von päpstlichen Truppen und französischen Truppen. Ja, wie die Allianz, ja, Franzosen und Vatikan. Ich höre jetzt, okay. Aber dann passierte etwas ganz Interessantes, nämlich, erinnern Sie sich, im Jahr 1870, 1870, das war auch das Jahr der Kämpfe zwischen Frankreich und den Deutschen, also den kleinen deutschen Staaten. Und dann 1871 kam es dann halt zu dieser Pseudo-Vereinigung der deutschen Staaten und so weiter. Und man konnte dann Frankreich halt so richtig demütigen, man hatte Frankreich besiegt und so. Insbesondere die preußischen Hohenzollern klopfen sich dann auf die Schultern. Und wegen diesen Kämpfen, wegen diesen deutsch-französischen Kämpfen, mussten die Franzosen ihre Truppen aus Italien abziehen und konnten deswegen den Vatikan nicht mehr schützen. Und deswegen gelang es dann halt eben dann, König Viktor Emanuel und den Garibaldis und so, deswegen gelang es dann, diesen Verbündeten der Welfen, den Vatikan, einzunehmen. Und nennen wir uns, woher hatten nochmal die Preußen das Geld, woher hatten vor allem nochmal die Preußen das Geld für den Krieg gegen die Franzosen? Naja, da kam dann die Rothschild-Bank, ja, aufgebaut von den Welfen von Hessen-Kassel, verwandt mit dem britischen Thron. Da kamen diese Rothschild-Banker und vermittelten dann, ich glaube, über diesen einen Kerl, der war auch, glaube ich, der Banker von Bismarck, fällt gerade der Name nicht ein, und so vermittelte man dann diese Kredite an die Preußen und generell, sodass halt die Deutschen dann Krieg führen konnten gegen die Franzosen, und die Franzosen konnten halt eben dann Italien nicht mehr beschützen und der Vatikan ging verloren. Und dann, war es halt eben dann vorbei mit der Eigenständigkeit des Vatikans. Italienische 1871 wurde die italienische Hauptstadt von Florenz nach Rom verlegt. Und das war das Ende der weltlichen Herrschaft des Papsttums, also auch generell das Ende des eigenständigen Papsttums. Und der Papst, die nächsten zwei, drei Päpste maulten dann und so. Und es blieb also ein schwelender Konflikt, die sogenannte römische Frage. Papst Pius IX. Betrachtete sich selbst als Gefangener im Vatikan. Aber wir wissen halt dann, dass der Vatikan unter Kontrolle geriet von letztendlich dann auch den Welfen und von diesen gruseligen italienischen Familien. Und dann hatten wir eben diese Situation, dass die vatikanischen Strukturen, also für die Öffentlichkeit sichtbar, weiterliefen. Ja? Also man konnte jetzt nicht so deutlich sehen, dass jetzt neue Machthaber die Kontrolle hatten. Und auch diese verschiedenen vatikanischen Geheimgesellschaften, Orden und so weiter liefen weiter, aber halt unter Kontrolle der Welfen. Und es verwirrt halt viele Leute erstmal, wenn sie halt dann sehen, dass irgendwelche wichtigen Adligen und so, gerade in der angloamerikanischen Macht, dass wichtige Leute halt eben dann päpstliche Titel haben und vatikanische Mitglieder sind in vatikanischen Orden und so. Ja, und dann ist immer die Frage, im Moment, ist es nicht doch eine vatikanische Weltverschwörung? Der Vatikan steuert alles und so. Nö, 1870 war es letztendlich aus mit der Eigenständigkeit vom Vatikan. Die hatten verloren, wurden dann übernommen und fusionierten mit diesen, mit den Welfen. Ja, und die Franzosen hatten halt eben dann diese Niederlage gegen die Deutschen. Franzosen verloren den Vatikan als Partner und dann später rappelten sich die Franzosen wieder so ein bisschen auf und man sorgte dafür, dass halt eben dann das Deutsche Reich baden ging, dass das Deutsche Reich halt eben dann diese Niederlagen kassierte. Und Gewinner waren die Welfen, vor allem in Großbritannien, aber auch im zaristischen Russland. Und wir reden halt vom schwarzen Adel in Bezug auf solche Familien. Massimo, Orsini, Borghese und so weiter und so fort, Aldo Brandini und so. Wobei diese Familien halt dann auch letztendlich dann auf die neue Ordnung umschwenken mussten. Und wer weiß, wie früh diese Familien halt eben schon den Vatikan infiltriert hatten und nur so taten, oh, wir sind eure Freunde, wir wollen ja nur euer Bestes und so. Ist ein ganz, ganz interessantes Kapitel und es verbessert eben dann auch unsere Sichtweise auf die Welt und auf die Strukturen und Strategien dieses Netzwerks. Weil es ist ja nicht bloß irgendwie ein interessantes historisches Kapitel, sondern es ist eben von äußerster Wichtigkeit, ob jetzt diese gewöhnliche Verschwörungssicht halt eben dann korrekt ist, wonach wir es mit einer jüdischen Weltverschwörung zu tun hätten, oder ob es halt eben dann eine völlig andere Struktur hat, dieses weltweite Empire. Ist eine Frage von äußerster wichtiger Bedeutung. Außerdem ist es von äußerst wichtiger Bedeutung, ob jetzt was wir zu halten haben von diesem Ost-West-Gegensatz, gerade mit Russland. Ja, das habe ich auch behandelt in meinem ersten Band hier von Tiefste Geheimnisse der Supermächte. Also das sind Fragen von äußerster Wichtigkeit, weil wenn man die falsche Antwort auf diese Frage hat, dann ist da eine ganze Strategie falsch. Ich meine, wir sehen es ja heute, die kritischen Leute, die halt dann in dieser westlichen, in diesem westlichen Imperium leben, die halt Leute, die Schnauze voll haben, die sich halt dann bedroht fühlen, die laufen dann den Russen in die Hände. Oder sie laufen irgendwelchen Adligen in die Hände oder sowas, die so tun, als seien sie konservativ. Oder generell, die Leute lassen sich in diese ideologische, politische Sphäre reindrängen oder einpflegen. Und diese verschiedenen politischen Richtungen sind auch völlig unter Kontrolle dieses Adels. Ja, das habe ich auch hier in dem neuen Band hier ausführlich nochmal erklärt, wie halt eben dann diese adligen Geheimdienste sich überall einmischten, also nicht nur in den Sozialismus, sondern eben dann auch in die beispielsweise völkische Szene in Deutschland und Österreich. Und man hatte dann diese Szene vollkommen unter Kontrolle und brachte dann Psychopathie und Gruppennarzissmus mit rein, man brachte die okkulten Mysterienströmungen mit rein und so baute man dann diese Strukturen auf, die dann später halt eben dann auch einflossen in den Nationalsozialismus. Und man lernt halt eben dann auch vor allem, als deutscher Leser merkt man hier eben auch, wie krass das ist, dass es noch nie richtig ein vereintes Deutschland gab. Also das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war das Spielfeld der verschiedenen Adligen und das war ja alles poströmisch, germanisch und verschiedenste heimliche Strukturen. Also das Heilige Römische Reich Deutsche Nation war eine ganz, ganz interessante Nummer. Und dann eben diese sogenannte Vereinigung 1871, das war eben dann auch nur auf dem Papier eine Vereinigung. Und hintenrum hatten wir dann übelste Querverbindungen zu den, also von Adelsfamilien auf deutschem Boden, Verbindungen zu den Russen, Verbindungen zu den Briten und so. Und das ändert eben auch, wenn man das so erforscht, wie ich das hier gemacht habe, das verändert unsere gesamte Sichtweise auf den Ersten Weltkrieg, auf den Zweiten Weltkrieg, auf die Russen, auf die Amerikaner. Und dann können wir nämlich dann wirklich dann die zwei Weltkriege aufdröseln, so dass man wirklich die ganzen Leute im Inland, auch im Ausland hier damit erreichen kann, unter einen Hut bringen kann. Weil wenn man sich nämlich blind verlässt auf die gewöhnliche rechtsrevisionistische Literatur und die gewöhnliche Verschwörungsliteratur, dann hat man die meisten, meist größten Teil der Gesellschaft gegen sich und den größten Teil des Auslands gegen sich. Ja, und wenn man dann versucht, irgendwie eine neue Machtergreifung hinzukriegen und irgendwie mit es nochmal versucht mit Rechtsokkultismus und Nationalsozialismus und so, das ist ein Höllentrip, der nur scheitern kann. Und stattdessen, wenn man das richtig erforscht, dann kann man die ganzen verschiedenen Leute erreichen, auch im Ausland, und man kann auch die verschiedensten Leute hier unter einen Hut kriegen und diese Energie freimachen, diese Energie nutzbar machen von den Leuten, und diese Energie würde sich dann richten gegen das eigentliche Ziel, diese hochadligen Strukturen und ihre ganzen Frontleute. Weil die Hochadligen haben ja so viel Energie darauf verwendet, ihre Strukturen zu verstecken und so weiter, und damit halt eben sie so wenig angreifbar sind wie möglich, weil früher war es halt eben dann für die Bevölkerung relativ simpel zu wissen, wer schuld war an allem, nämlich der Adel, der alles kontrollierte und dem formell auch alles gehörte. Und dann schuf der Adel halt eben dann dieses pseudo-politische System, die Pseudodemokratie, diese ganzen verschiedenen Pseudo-Ideologien, und man schuf halt dann den Pseudokapitalismus, und man schuf dann eben auch diese Offshore-Konstrukte wie unter anderem auch Monaco, die City of London, damit halt niemand dieses Empire wirklich sehen kann, wirklich greifen kann, niemand dieses Empire wirklich hier fassen kann, ja, und zur Rechenschaft ziehen kann. Und dann gab dieses Empire, dieses heimliche Empire, dieses nicht wirklich sichtbare Empire, gab den Leuten dann noch so eine Fake Aufklärungsbewegung, eine Fake Verschwörungsliteratur und lenkte damit nochmal von den eigentlichen Strukturen ab. Genau, und dann hier nochmal kurz erwähnt, diese LaRouche-Richtung, diese LaRouche-Organisation, ja, Lyndon LaRouche und so, die spricht nämlich auch immer über den sogenannten schwarzen Adel, aber damit ist ein bisschen was anderes gemeint, sondern die LaRouche-Gruppe ist halt versessen auf gewisse Familien aus Venedig. Ja, und diese Familien seien eigentlich eine Geheimgesellschaft aus Kanaan, also quasi jüdisch. Und diese jüdische Gruppierung hätte dann Fuß gefasst in Venedig und hätte dann Fuß gefasst hier beim Welfenadel, und das sei dieses Imperium heute. Ja. Also nicht ganz komplett abwegig, aber halt doch schon zum größeren Teil abwegig. Also Venedig sei wirklich der Sitz von Satan auf Erden, heißt es. Man spricht dann über Phönizien, das war ein kleiner Streifen, wo heute auch Israel liegt. Und Webster Torplay meinte dann, die britische Königsfamilie heute sei quasi der Urtypus der venezianischen Verschwörergruppe. Ja. Und diese venezianischen, italienischen, gruseligen Familien hätten dann ihr Geld nach Europa gebracht. Das sei dann der Kern gewesen von der Bank of Amsterdam, Bank of England und so. Dann woanders heißt es aus der LaRouche-Ecke, die Kanaaniter seien zu den sogenannten Khazaren geworden. Und da gibt es ja diese Khazaren-Theorie, dass das halt irgendwie dann quasi Juden geworden seien und so. Und diese Khazaren-Theorie wird auch immer rumgereicht oder genannt online, aber ist auch sehr stark umstritten. Also bitte nicht einfach blind auf irgendwas anspringen, was da rumgereicht wird. Also das ist halt so diese komische Ecke. Ja, diese komische LaRouche-Ecke, das sind die einzigen, die was gemacht haben eigentlich zu dem Hochadel und diesen gruseligen italienischen Familien. Und vielleicht war das der Grund, warum man die dann fertig gemacht hat. Ich meine, es gab da irgendwelche finanziellen Unregelmäßigkeiten und so. Und die LaRouche-Leute sagen, sie seien halt zu Unrecht hier dann fertig gemacht worden. Also das ist natürlich dann ein bisschen schwierig zu klären im Nachhinein. Aber ja, ich möchte auch festhalten, dass die LaRouche-Leute die einzigen gewesen sind, die mal richtig was gemacht hatten über den Adel. Ja. Dann hatten wir noch weitere wichtige Themen hier auf recenter.com, nämlich ganz wichtige Story: Der Flügel der AfD zündet nur im Osten, wo 5-mal weniger Bürger wohnen. Und da merkt man bei der AfD, merkt man eben dann auch, wie stark diese Kontrolle noch ist über das Denken, also die adligen Geheimdienste, das, was ich auch in meinem Buch geschildert habe hier, wie die adligen Geheimdienste das völkische Denken definierten, das konservative Denken definierten, die Strukturen definierten und so, und wie man eben dann hier auch die Sichtweise auf den Adel definierte. Also viele in der AfD finden ja Adel total geil. Und dann gibt es ja auch so diesen Fink-Clan, der da Geld gespendet hat an die AfD und so weiter und so fort. Und also da sieht man eben einen Einfluss auch von der britisch kontrollierten Verschwörungsliteratur, von der britisch-amerikanisch kontrollierten Rechtsrevisionistenliteratur. Also all diese Manipulation ist da unter anderem halt eben auch eingeflossen in die AfD, weil diese Manipulation halt so überall ist in der konservativen rechten Szene. Und dann hatten wir jetzt diese Kompaktkonferenz mit dieser Doris Sein-Wittgenstein, also so eine Frau, die halt eben dann so ein Adelstitel hat aus der Welfenecke oder aus dieser Ecke. Und er ist ja umstritten, ja, wie sie zu diesem Adelstitel kam. Wurde sie vielleicht adoptiert, hat die Bild-Zeitung auch rumspekuliert. Sie meinte dann, auf ihrer Geburtsurkunde stünde Sein-Wittgenstein, aber die Bild-Redakteure haben halt eben dann gesagt, ja, wenn man adoptiert wird von jemandem, der so einen Titel hat, dann wird er die Geburtsurkunde irgendwie nachträglich geändert und man kriegt eine neue ausgestellt. Also schon ein bisschen haarig bei ihr. Sie war an einer Welfen-Universität, an einer klassischen Welfen-Universität. Und sie wollte anscheinend, oder sie ist sehr zufrieden mit diesem adligen Namen. Und wir wissen ja, dass, also auch aus dieser Bildberichterstattung, die haben dann diese bekannten, richtigen Sein-Wittgensteins eben dann gefragt, ja, was haltet ihr von dieser Doris? Und die meinten dann so zugeknöpft und verschnupft, das ist, also wir halten irgendwie da nichts von ihrem, sie halten da irgendwie nichts von ihr und ihrem Status und so. Lester, aber sie wollte unbedingt diesen Namen. Und einer von diesen richtigen klassischen Sein-Wittgensteins war ja derjenige, der dann hier für die Hessen-CDU Geld beschafft hatte und Geld gewaschen hatte und so. Und aus dieser hessischen CDU, aus diesem Umfeld mit diesem Prinz Kasimir von Sein-Wittgenstein aus dieser Ecke, kommt ja auch dann Gauland raus und Gaulands Mentor an derselben Welfen-Uni. Also wir merken halt, es gibt bestimmte halt Vektoren, bestimmte Vehikel, da kann man an diese AfDler rantreten, generell an die konservativen Patrioten rantreten und sagen, hi, wir sind eure Freunde. Und in Wirklichkeit handelt es sich um keine Freunde, sondern um genau die Verschwörer, die auch das linke Spektrum kontrollieren auf der Welt, ja. Und es wird immer so getan, oh, diese kommunistische linke Verschwörung, das sei halt einfach ein völlig eigenständiges Ding. Und das sei irgendwie auch jüdisch beeinflusst und so. Und der jüdische Bolschewismus und quasi das Merkel-Regime und diese Ausprägungen, das ist alles der jüdische Bolschewismus, die jüdische Weltverschwörung. Und so lassen die Rechten sich das halt eben dann erklären, ohne dass sie verstehen, welche Strukturen da eigentlich existierten und welche Strukturen halt eben dann hier wirkten. Und welche Strukturen hier halt eben dann diese Operationen fuhren auch zu Lasten der Deutschen. Also wir Deutschen wurden natürlich dann unglaublich Opfer von diversen Operationen im Laufe der Zeit, haben uns dann einspannen lassen, unsere Vorfahren haben dann natürlich auch das Ausland überfallen und so weiter, aber wenn man diese größeren Strukturen halt auseinanderdröselt, dann macht sich dann doch Entsetzen breit da. Wenn man hier richtig, richtig aufklärt, dann kann man auch diese historischen Feindseligkeiten überwinden und dieses historische Misstrauen unter den normalen Bürgern hier überwinden. Ja? Also ich meine, weiter oben ist eh alles bösartig und gefährlich, aber ich meine jetzt auf dem Level der Bürger, ja, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Brite einem Deutschen misstrauen soll oder ein deutscher Bürger einem russischen Bürger misstrauen soll. Keiner von uns hat das Böse so in seiner DNA. Die einzigen, die höchstwahrscheinlich das Böse wirklich in ihrer DNA haben, sind diese Eliten. Und das ist auch wirklich erforscht worden, ne? Genetische Psychopathie, deswegen heiraten die auch nur untereinander. Also wir müssen da schon wesentlich mehr bieten, als wir jetzt, also wesentlich, wesentlich mehr bieten, als wir jetzt hier gesehen haben auf dieser langweiligen Kompaktkonferenz, ja, wo dann im Vorfeld halt schon dann das ein bisschen hochgekocht wurde. Sein Wittgenstein, die Skandalnudel tritt auf und was wird sie dann über Revisionismus bringen? Ich meine, was kann sein Wittgenstein denn bitte schon großartig gelesen haben? In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, in Bezug auf Verschwörungen, in Bezug auf Revisionismus. Also stellen Sie sich die Frage, was wird wohl in Ihrem Bücherregal drinstehen? Sind das vielleicht die gleichen paar Bücher, die vielleicht in Höckes Regal stehen und in den Regalen stehen von jedem anderen Typen da aus dem Flügel in der AfD? Ja, und diese Literatur wird blind vertraut, obwohl die Kernautoren, also vor allem vor Jahrzehnten schon, Verbindungen hatten, NATO und Geheimdienste und angloamerikanisches Establishment und angloamerikanische Elite-Unis und so. Hogan und Irving und so. Und dann stellte sich halt diese Doris Sein Wittgenstein und dankte dann Elsässer vom Kompaktmagazin, dem ehemaligen Oberkommunisten, der bis heute noch nicht wirklich verstanden hat anscheinend, dass der Kommunismus in Ost und West eigentlich zurückgeht auf dieses adlige Super-Empire und dass seine geliebte Sowjetunion und sein verehrtes kommunistisches China, dass das alles gemeinsame Wurzeln hat mit dem angloamerikanischen Empire, der hat das bis heute irgendwie nicht geschnallt, sondern er scheint immer noch, also Elsässer Kompaktmagazin, immer noch diese Nibelungentreue zu Russland anscheinend und umgarnt jetzt halt die rechte Szene, ja, zum Nutzen von Russland. Und dann wird dann einfach das normale Programm abgespult. Oh, boah, die üblichen Slogans und Sachen werden genannt. Und Elsässer lädt dann den einen Typen dann ein, diesen Oberoffizier da von Bundeswehr und Amerika Gnaden, dieser eine Typ mit seinem Revisionistenbuch. Ja, Krieg, der viele Väter hatte und so, kein Wort über Geheimdienste da drin. Nicht wirklich. Und dann wird also dieses übliche Programm abgespult, ja, nur dass halt das Klientel dann begeistert ist. Und dann sagte dann halt eben dann Sein Wittgenstein, also wie gesagt, ihr mag das deutsche Volk wirklich total am Herzen liegen. Ja? Also die mag halt beeinflusst worden sein von der falschen Literatur, ja? Die halt eben versucht den Eindruck zu erwecken, sei die richtige Literatur. Ihr mag das deutsche Volk wirklich am Herzen liegen, ihr mag Aufklärung wirklich am Herzen liegen, aber sie stellt sich halt hin. Gibt das wieder oder deutet halt eben, auch bei anderen Veranstaltungen vor allem, deutet halt eben das an, was jeder andere im rechten Spektrum gelesen hat. Dieselben paar Bücher, dieselben paar Filmchen. Und dann argumentiert sie, hey, der rechte Flügel der AfD in den ostdeutschen Bundesländern hat solch tolle Wahlergebnisse. Das zeigt, dass das überall funktionieren kann und dass es halt immer weiter nach oben geht und das sei der richtige Kurs. Also sie argumentiert dann quasi mit den Zahlen und sagt dann hier, die Ost-AfD ist sich einig, da gibt es keinen Streit, kein Gemecker und das würde auch die Wahlergebnisse nach oben bringen und so. Und dann übernehmen viele halt eben dann diese Argumentation und denken sich dann, ja, wenn jetzt die West-AfD auf Flügelkurs wäre oder schon auf Flügelkurs gewesen wäre, dann wäre die West-AfD auch viel erfolgreicher. Ja, und das könnte immer weiter nach oben gehen. Und stattdessen merkt man halt eben dann, wenn man die Meinungsforschung, die Wissenschaft konsultiert, dieser Flügel zündet im Westen einfach nicht. Und jeder Wahlerfolg oder Umfrageerfolg des Flügels im Osten geht zu Lasten der Partei im Westen. Weil eben dann die Westwähler sich denken, oh, schau dir mal an, was da im Osten in der AfD läuft, deswegen sind jetzt viele halt eben dann unschlüssig wähle, ob sie im Westen AfD wählen wollen. Und dann hat eben einer von der AfD, ich glaube es war Pasterski, auch nochmal gezeigt, dass er rechnen kann und hat gesagt, im Osten, wo die AfD halt gute Wahlergebnisse hat, im Osten leben 5-mal weniger Menschen als im Westen. Das heißt, ich habe dann auch mal ein bisschen rumgerechnet, es ist jetzt nicht hundertprozentig akkurat, aber so sei es. Wenn die AfD im Osten jetzt überall oder durchschnittlich im Osten 25% hätte von Wahlergebnissen, dann hätte man ungefähr so 2, irgendwas Millionen Wähler. Wenn die AfD im Westen, wenn die AfD im Westen nur 10% einfährt, hat sie doppelt so viele Wähler, oder vielleicht mehr als doppelt so viele Wähler, wie die AfD im Osten. Also, das ist schon eine gewichtige Nummer, ja. Auch wenn jetzt halt eben dann Leute davon träumen, dass halt die Ost-AfD, dass sie halt irgendwie dann durchsetzen kann, dass man die Grenzen schließt und selber irgendwie dann Migrationspolitik macht und so. Das läuft so nicht per Gesetz und so weiter. Man hat das schon so designt, dass der Rest der Republik da irgendwie zustimmen muss. Und das ist halt eben dann soweit unmöglich, weil je erfolgreicher die AfD Ost wird mit dem Flügel, umso weniger Leute wählen die AfD im Westen. Auch wenn die West-AfD insgesamt viel mehr Wähler hat. Also ist alles nicht so einfach, wie es hier diese Frau Doris von zu oder von oder wie auch immer es sein, Wittgenstein, wie die das hier eben dann erzählt. Und dann brachte sie noch so ein bisschen was rein mit, ja, unsere Werte und dann ging es halt noch um den Begriff Volk. Also da zitiert sie auch wirklich korrekte Sachen. Also lange Zeit war das ja auch irgendwo rechtlich erfasst. Also es gibt ein historisch gewachsenes Volk, hieß es immer. Und das sei auch zu schützen und so. Und inzwischen wurde es ja so umgemodelt. Es gibt nur noch Passträger, Ausweisträger. Ja? Und ansonsten gäbe es da gar nichts von Bedeutung. Und da regt sich natürlich dann zu Recht auf. Allerdings erzählt sie halt nicht im Detail, was sind jetzt eigentlich unsere Werte? Was sind jetzt eigentlich unsere... Was ist jetzt eigentlich unsere konservative Identität heute? Und viele verwenden ja immer den Begriff, ja, unsere Werte, aber wenn man dann konkret nachfragt, dann kommt da so ein bisschen Gemurmel, ja, wir mögen halt keine Homo-Ehe wir mögen halt irgendwie Kinder und wir mögen blonde Leute und Lederhosen und Tradition. Aber da muss schon auch wirklich viel, viel mehr kommen, weil ansonsten erreichst du nämlich vor allem die jüngeren Wähler nicht und keiner unter 30 oder kaum jemand unter 30 will AfD wählen bundesweit. Und vor allem sein Wittgenstein, sie ist halt schon relativ alt, genauso wie Elsässer und viele andere, die da rumrennen. Und diese Leute müssen ja eigentlich, haben ja nicht den Auftrag, eine breite Wählerschicht zu erreichen. Und da muss man schon wirklich viel, viel mehr bieten, als einfach nur dieses rechte Virtue Signaling. Ja, also manche von den älteren Semestern von der AfD und von den Wählern, die machen jetzt nicht nur Virtue Signaling, also dass sie halt einfach dann über irgendwelche Werte nur reden, sondern sie leben das Ganze auch. Leben halt auch bestimmte Werte, sind verheiratet, haben Kinder und so und pflegen gewisse Traditionen. Aber da muss schon wirklich mehr passieren, da muss schon wirklich mehr kommen. Und vor allem, man darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, man will irgendwie zurück ins quasi Mittelalter oder ins Spätmittelalter oder in den Nationalsozialismus zurück, weil sonst rennen die Wähler schreiend davon. Vor allem die Frauen oder vor allem die jüngeren Frauen, vor allem die in den Städten, vor allem die mit einer höheren Bildung, die halt einfach dann irgendwie finden, dass halt das grüne Linke irgendwie sexier klingt und besser klingt. Also da muss schon mehr passieren, ansonsten gehen die richtigen Werte nämlich unter und sind auch zu schwammig, um wirklich in der Zukunft bestehen zu können. Also da muss schon mehr passieren, sonst war es das halt mit irgendwelchen konservativen Gedanken und konservativen Werten. Und dann brachte sein Wittgenstein noch so ein bisschen schwurbelige Sätze über die Unterschiede zwischen der der Westdeutschen Bundesrepublik und der DDR, ja. Ja, ganz komisches Zeug, also die Leute im Osten hatten irgendwie einen anderen Geschichtsunterricht, einen wissenschaftlicheren Geschichtsunterricht und jada, jada, jada. Und ich dachte mir nur, versucht sie jetzt die gleiche Argumentationsschiene wie Elsässer, der irgendwie gemeint hatte, in der Kompakt irgendwie oder Kompakt Online, dass die DDR der deutschere Staat gewesen sei. Und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, weil es so wichtig ist, die SED hatte dann für ihre Propaganda halt so ein paar Versatzstücke aus der preußischen Vergangenheit und so, aus der deutschen Vergangenheit eben dann verwurstet, um dem sozialistischen, der sozialistischen Diktatur halt eben dann zu dienen, aber das war halt nur Lametta, das war nur halt ein bisschen Pseudo. Aber fährt Elsässer halt diese Schiene, dieses und meint halt irgendwie so, dieses Lametta sei irgendwie besonders toll gewesen und würde zeigen, die DDR sei der deutschere Staat gewesen. Ja, er möchte nicht sagen, der bessere Staat, das möchte er nicht mehr so sagen, hat er früher der DDR hinterher geheult, aber es sei der deutschere Staat gewesen. Dieses bisschen Pseudopropaganda, Lametta, hat jetzt der deutschen Sache auch nichts genützt in der DDR. Und Elsässer hat sich in den 90er Jahren und so in seinen Büchern sogar noch aufgeregt darüber, über diese preußischen Versatzstücke, die die SED-Propaganda benutzt hat, weil Elsässer sagte, die DDR sei nicht antideutsch genug gewesen. Man hätte noch Versatzstücke benutzt und so, man hätte das alles rigoros löschen müssen, rigoros den Deutschen aus Deutschland austreiben müssen und dann hätten wir, so Elsi in den 90ern, hätten wir nicht die Probleme mit aufkeimendem Rechtsextremismus in den, im Osten und so oder generell in Deutschland. Ja. Und dann wird halt eben noch argumentiert von Sein Wittgenstein, und das ist eine Argumentation, die auch immer wieder rumgereicht wird, so als Talking Point. Es wird argumentiert, die Leute im Osten wählen mehr AfD, weil die Leute im Osten mehr Erfahrungen oder Erinnerungen haben an ein linkes Regime. Ja. Das mag schon ein Faktor sein, also dass halt dann eben Leute in Ostdeutschland hier eben dann Berlin, ja, Merkel und so und SPD und Grüne, dass halt Leute in Ostdeutschland dieses, in Anführungszeichen, System wahrnehmen als stringent linkes System, sozialistisches System, das halt rechte Meinungen unterdrückt und halt dann irgendwie sogar Leute von der alten Stasi noch benutzt, um halt irgendwelche Konservativen zu jagen. Und Meinungsverbote und Denkverbote und jada, jada, jada. Und dass halt die Leute im Osten halt eben dann sich gegen sowas streben, weil sie damit mit einer linken Diktatur Erfahrung haben und jetzt würden sie sich halt eben dann dagegen zur Wehr setzen, indem sie AfD wählen. Das ist vielleicht ein Faktor. Ich möchte da auch mal gerne Meinungsforschung dazu sehen. Das sollte ja auch für die AfD zu bezahlen sein, so ein paar tausend Euro hin oder her. Für detaillierte Meinungsforschung, um genau zu wissen, wer wählt AfD, warum und wer wählt AfD nicht und warum. Also da fehlt es mal wieder, wie so üblich bei den Flügelleuten und bei der Kompakt, fehlt es einfach an Fakten und belastbaren Studien. Es ist halt auch so ein zu kurz oder überbewertetes Argument. Ja? Also es heißt so im Prinzip, die Westler in der Bundesrepublik seien so trandusig, Die Westler in der Bundesrepublik seien irgendwie so trandusig, würden die Gefahr eines linken Regimes unterschätzen, weil sie eben nicht in der DDR gelebt haben. Und deswegen wählen die Wessis halt eben weniger AfD. Aber auch dieses Argument greift irgendwo zu kurz, denn es sind ja viele Leute vor Mauerbau geflüchtet in den Westen und haben halt eben dann halt ihre Einflüsse mitgebracht hier aus der DDR. Viele sind geflohen vor dem Mauerbau. Und viele sind dann nochmal irgendwie in siebenstelligen Zahlen sind dann geflüchtet oder halt eben umgezogen nach dem Mauerfall, sind auch nochmal in den Westen. Und es gibt dann eben weitere Abwanderungsbewegungen aus der ehemaligen DDR nach Westen und so. Das heißt, wir haben da eh schon eine stärkere Durchmischung und dann lebten ja die Westler in der Bundesrepublik im Kalten Krieg lebten ja immer unter der ständigen Bedrohung durch den Sowjetblock, weil Westdeutschland war ja eigentlich eher konservativ. Ja? Es gab eine dicke Bundeswehr und die CDU-CSU kultivierte auch das extremere rechte Spektrum, ja? Hielt sich das ein bisschen warm. Es gab auch das Gladio-Programm mit irgendwelchen Vollnazis, weil es hieß mal, wir brauchen das gegen die Sowjets. Es gibt eigentlich genügend Faktoren im Westen, die dazu führen sollten, dass die Leute eine bürgerlich-konservative Partei wählen. Und dann sind wir halt eben bei einem Problem. Wenn die AfD, vor allem wegen den Abgeordneten im Osten, wegen dem Flügel, wenn die AfD eben nicht wirkt wie eine bürgerlich-konservative Partei mit Zähnen, sondern eher wirkt wie so eine Art NPD, dann wählen viele Leute im Westen eben nicht die AfD. Ja, und da haben wir eben dann wirklich Meinungsforschung, da haben wir Studien und Statistiken und haben es auch immer wieder genannt, wo Leute halt sagen, selbst Wähler von der AfD sagen, mir ist die AfD ja nicht so heikel oder ich hoffe, sie entwickelt sich in eine seriösere Richtung. Und der ganze Unterschied zwischen dem Flügel und dem Nichtflügel, den Gemäßigten, der ganze große Unterschied, zwischen diesen beiden verfeindeten, also wirklich verfeindeten Blöcken in der AfD, die sich gegenseitig anscheinend total hassen inzwischen. Der einzige Unterschied ist eigentlich die klassische Verschwörungsliteratur und die klassische rechtsrevisionistische Literatur, die halt eben dann, diese Literatur, die halt eben dann von den Flügelleuten, diese Medien, die von den Flügelleuten konsumiert, diese Medien, die von den Flügelleuten konsumiert werden, aber nicht von den Gemäßigten oder weniger von den Gemäßigten. Das ist eigentlich der große Unterschied. Und da, wenn man richtige Forschung macht, richtige Verschwörungsforschung, richtige Geschichtsforschung, richtige Neubetrachtung der Geschichte, dann könnte man diese Flügel zusammenbringen, dann könnte man sowieso zig Leute zusammenbringen. Man könnte nicht nur eben dann viel höheres Wählerpotenzial erschließen innerhalb des gesamten rechten Spektrums, sondern man kann über das rechte Spektrum hinausgehen. Und deswegen ist es halt so im Interesse von den Geheimdiensten, also nicht nur den deutschen, sondern auch den ausländischen Geheimdiensten, die aktiv sind. Deswegen ist es so stark in dem Interesse der Geheimdienste, Radikalismus zu fördern im rechten Spektrum. Radikalismus, Narzissmus, Gruppennarzissmus, Psychopathie und eben dann ein gewaltiger Push für die klassischen Verschwörungsgedanken und für die klassischen rechtsrevisionistischen Darstellungen. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, hier in Deutschland. Dann haben wir einen wichtigen Artikel über den neuen Stalin-Kult in Russland. Da hat man ja ganz, ganz lange dran gearbeitet, ganz viel, viel Energie reingesteckt hier, um den Leuten in Russland Stalin schmackhaft zu machen. Und man hat dann alte Sowjet-Symbole rausgegraben, die alte Sowjet-Hymne wieder ausgegraben unter Putin. Aber man hat sich dann weniger eigentlich bemüht um ein Revival des Marxismus oder was ich, des Leninismus, sondern man bezog sich da immer wieder nur hauptsächlich auf Stalin, den großen Vaterländischen Krieg und wie notwendig die Opfer gewesen seien und der Kampf gewesen sei. Und man kann sich zusammenreimen, warum man eben so viel Geld und Energie reingesteckt hat in diesen neuen Stalin-Kult. Man bereitet das Volk in Russland vor auf den nächsten großen Vaterländischen Krieg. Und das sind die Paraden, das sind die Schulbücher, das sind die Universitäten, das ist das Fernsehprogramm. Stalin. Man bastelt sich Stalin so hin, wie man ihn jetzt braucht. Und man hat eben dann, man verschweigt eben den Leuten, dass Stalin ein Informant und Agent war vom zaristischen Geheimdienst, eingebunden in diese größeren Strukturen. Ja, das darf keiner wissen, die Spionagevergangenheit von Stalin. Das habe ich in meinem ersten Band von Die tiefsten Geheimnisse der Supermächte geschildert. Und letztens bin ich dann, also mir hat jemand ein Buch geschickt, das ist wirklich interessant, von diesem einen ehemaligen hohen KGB-Mann. Und da schildert er halt dann, wie er aus einfachen Verhältnissen kam und dann sich hochgearbeitet hatte in dem Sowjetapparat und so. Und man merkt dann schon, also da steckten viel größere, mächtigere Strukturen dahinter. Die haben jetzt nicht irgendeine normale oder wirklich zum wirklich höchsten Geheimdienstler gemacht oder einem der höchsten Geheimdienstler gemacht. Und er hat dann so Episoden erzählt, wie er dann irgendwie in Kontakt kam, also im Kalten Krieg hier in der, wie er dann in Kontakt war mit dem amerikanischen Botschafter. Ich glaube, es war einer von der Harriman-Familie, also diese Skull and Bones-Familie von dieser Geheimgesellschaft, die auf den Welfenadel zurückgeht. Und Skull and Bones baute ja die Sowjetunion mit auf, das wusste aber dieser KGB-Typ anscheinend überhaupt nicht. Oder er durfte es nicht sagen. Und dann meinte er, dann erzählte er so die Episode, wie er bei so einem Meeting mit diesem amerikanischen Botschafter, mit diesem Harriman, wie er so gemeint hatte, ja, also seine KGB-Leute erzählen ihm, dass halt die Tochter von diesem Botschafter halt irgendwie ein bisschen zu viel feiert in Russland mit nicht unbedingt den vertrauenswürdigsten oder präsentabelsten Personen. Und dann meinte er noch, ja, wir wollten jetzt wirklich nicht diesen Botschafter da unter Druck setzen. Wir wollten ihn jetzt nicht irgendwie erpressen über seine Tochter oder sowas, weil dazu war der Botschafter zu wichtig und die Beziehungen zu den USA waren zu wichtig und natürlich dann die Verkäufe aus dem Westen waren zu wichtig. Sondern es war wirklich ernst, so wirklich ernst gemeint, hey, könntest du nicht mal ein bisschen auf deine Tochter aufpassen, sonst passiert da vielleicht noch irgendwas Blödes und so und das wäre dann peinlich für alle Beteiligten. Aber der Amerikaner winkte dann ab und sagte, ey, mach dir keine Sorgen, das ist vollkommen unter Kontrolle. Ja. Ja, so viel zu dem Ost-West-Konflikt, meine Damen und Herren, was hier von zu halten ist. Also, neuer Stalin-Kult in Russland. Ja. Dass da alle mitkämpften und alle Ressourcen wurden da gebündelt, um zu kämpfen gegen die Faschisten. Und gleichzeitig hat man hier halt eine riesige Zivilschutzkampagne in Russland, also massives Prepping in Russland. Millionen Leute nehmen an Übungen teil, viele neue Bunker werden gebaut, Leute lagern Lebensmittel ein und alle werden irgendwie an der Waffe ausgebildet oder mit halt so Reservetruppen Ausbildungen, also massive Vorbereitungen hier in Russland und stattdessen fast nichts in Deutschland. Also die Kanzlerin hat jetzt irgendwie dann sich mehr oder minder offiziell verabschiedet von dem Ziel, 2% des BIPs zu verwenden fürs Militär, für die Bundeswehr bis 2024. Die Amerikaner anscheinend nach Drehbuch sagen, oh, jetzt sind wir beleidigt, wir ziehen jetzt mehr und mehr Truppen um nach Polen. Und sobald dann irgendwas Gruseliges passiert, sobald die Russen irgendwas Gruseliges machen, dann gehen natürlich den deutschen Bürgern der Arsch auf Grundeis und dann wird natürlich dann heftig gerüstet, aber dann wird es halt eben dann heißen, wir agieren nur noch im Rahmen einer europäischen Unionsarmee und die teilt sich dann auf, wo die Luftwaffe sitzt, wo die Panzer halt eben dann sitzen und so und die Deutschen brauchen halt eben dann keine eigene unabhängige, wirkliche Bundeswehr mehr, ne? So ist anscheinend das Drehbuch und wir sehen halt eben dann keine richtige Anstrengung von der Regierung hier in Deutschland, die Leute hier zum Preppen zu bringen, dass sie halt Zivilschutzmaßnahmen ergreifen, ja, das halt eben, also man hätte das längst machen können, ja, man lockert das Waffenrecht, das heißt, man müsste halt hier nur so einen simplen Paragraphen oder zwei, drei durchbringen, ja, und dann könnte man eben dann festsetzen, man lockert die Waffensachkundeprüfung, ja, dass man einfach bloß die Sicherheitsregeln kapieren muss und halt ungefähr identifizieren kann, was ist was. Ja, man muss also nicht mehr diese ganzen komplizierten Paragraphen da irgendwie auswendig lernen. Man vereinfacht die Waffensachkundeprüfung und man anerkennt irgendwie Selbstverteidigung, Selbstschutz und halt irgendwie Zivilschutz. Man erkennt das als Bedürfnisgrund an. Man ist also nicht mehr gezwungen, hier einem Verein beizutreten, Schützenverein, einem Verband beizutreten oder eine Jägerausbildung zu machen, sondern es reicht halt einfach hier, dass man halt angibt bei dem Schrieb an die Behörde, ja, das ist halt für quasi Selbstschutzzwecke, wie es in unseren Nachbarländern ja auch üblich ist. Also man hätte dann vor Jahren schon ganz einfach das Waffenrecht ändern können, man hätte dann ein bisschen in den Medien und so, weil ich meine, wir wissen ja, die Politik kontrolliert die Medien und so, oder halt das Establishment kontrolliert die Medien, dann hätte man einfach ein bisschen mehr Werbung machen können fürs Schießen, mehr Werbung machen können fürs Militär, hätte die Bundeswehr attraktiver machen können, und man hätte dann, was weiß ich, dass den Zivilschutz und Prepping mehr bewerben können und fördern können, dann hätten wir jetzt eine ganz andere Situation. Aber nein, das wurde ganz klein geschrieben, die Deutschen sind so ziemlich wehrlos und haben keine Vorräte und jetzt haben wir dann gepostet hier auf recenter.com, Lebensmittelreserven des Bundes für den Krisenfall 20 Cent pro Bürger pro Jahr. Also, das ist das, was der Staat ausgibt pro Bürger pro Jahr, um die begrenzten Lebensmittelvorräte hier die Vorratshaltung weiter zu betreiben. Also es gibt zwei unterschiedliche Reserven hier in Deutschland. Insgesamt hat man so circa 10 Kilogramm pro Bürger irgendwo gebunkert. Das eine ist hier, das andere bisschen ist da, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, alles sehr konfus. Das sind meistens halt einfach nur, das ist loses Getreide, also hartes Getreide, was man so nicht essen kann. Das muss erst verarbeitet werden, das sind steinharte Linsen, die man so nicht einfach essen kann. Milchpulver und das liegt hier überall an zig Orten verstreut eingelagert für die Bevölkerung. 10 Kilo pro Bürger. Das heißt, wir haben es mal ausgerechnet, da kommst du ungefähr als Bürger, wenn du alles wirklich bekommst, bis aufs letzte Korn, kommst du ungefähr 19 Tage damit durch. Als einzelner Bürger. Ungefähr 19 Tage. Aber in der Realität, wenn das alles an einem Chaos hier versinkt und man kann das nicht schnell genug verarbeiten und bla bla bla, wer weiß, wie viel man von diesen 10 Kilogramm wirklich bekommt, in welchem Zeitraum. Und dann hat man hier eben veranschlagt, wir rotieren das alle 10 Jahre durch. Das heißt, alle 10 Jahre verkaufen wir dieses hochqualitative Getreide auf dem Weltmarkt. Das ist sehr begehrt, auch nach 10 Jahren. Vor allem wegen dem Preis, ja, dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Und alle 10 Jahre tauscht man das aus und die Lagerhaltung und so, das kostet halt pro Jahr so und so viel, macht pro Bürger pro Jahr 20 Cent an Ausgaben. Wir wissen ja, was hier halt eben dann ausgegeben wurde für die Flüchtlingskrise und für anderen Flimflam. Hier beim Zivilschutz, da wird halt eben dann da entdeckt man die Lust am Sparen. Man hatte dann vor ein paar Jahren sogar schon überlegt, wir könnten diese Getreidereserve und andere Reserve einfach streichen. Und wir machen stattdessen so ein paar Verträge auf Papier mit umliegenden Ländern. Das heißt, wir haben keine eigenen Vorräte mehr, sondern wir sagen halt, wir haben einen Vertrag. Im Notfall holen wir halt irgendwie Getreide aus dem Land so und so. Also noch fataler, ja, noch irgendwie lausiger. Ich glaube, von der Idee hat man sich inzwischen verabschiedet, weil einfach dann die Russen wieder so gruselig werden und hat man jetzt diese Konzeption zivile Verteidigung überarbeitet und so. Und wir raten den Leuten wirklich dringend, sich selber vorzubereiten. Sie merken überall Asien, Mittlerer Osten, Europa, überall verschärfen sich diese Krisenherde. Wirtschaftliche Krise kommt dazu, gesellschaftliche Krisen kommen dazu. Also überall wird es halt eben dann haarig. Und das muss nicht unbedingt das Armageddon sein, das ist das Ende der Welt sein. Es kann einfach für den Bürger recht schwierig werden, phasenweise. Und da ist es natürlich dann besser, man bereitet sich selber darauf vor. Finden das Passende dazu natürlich im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Und dann hatten wir noch auf Recenter die aktuelle Berichterstattung, natürlich dann zu dem Epstein-Fall, die neuesten Erkenntnisse zu dem Jeffrey Epstein-Fall und was sich hier dann wirklich dann sagen lässt. Also es sieht natürlich aus wie ein Auftragsmord. Es ist schwierig zu beweisen, vielleicht sogar unmöglich zu beweisen. Es gab Berichterstattungen, dass halt bestimmte Knochen im Hals bei ihm gebrochen waren, was viel häufiger auftritt beim Erdrosseln und weniger häufig auftritt beim Erhängen. Es ist ja auch so, er hatte keine Möglichkeit anscheinend, also dieser Jeffrey Epstein mit seinen mächtigen Freunden, ja, an diesem Sexskandalen. Er hatte jetzt irgendwie keine Möglichkeit, sich hier an der Decke aufzuhängen und dann irgendwie von einem Schemel, von einem Stuhl runterzuspringen, ja, wo man dann wirklich so eine Art plötzlichem Zug hat, wo dann was brechen kann, sondern er konnte sich wirklich bloß hier an so einem Bett so ein bisschen hier, konnte halt sich hier was hinwickeln, ja, theoretisch. Ein Bettlaken und nutzte halt dann sein Eigengewicht, ja, er war relativ groß und durchtrainiert, nutzte sein Eigengewicht. Und das ist ja bekannt, Leute sterben auch an Selbstmord in ihrem eigenen Schrank, das heißt, sie nehmen dann irgendwie so einen Gürtel und hängen das dann über diese Querstrebe, also man kann sich schon so umbringen, wie es jetzt halt eben behauptet wird über Epstein, aber es taucht dann halt nicht unbedingt diese Halsverletzung auf, diese Knochenverletzung auf. Schwierig zu beweisen, was da jetzt wirklich dann stattgefunden hat und uns ist dann aufgefallen, dass irgendwie, glaube ich, Sturzenberger da was geschrieben hatte auf PI News, also ein Plädoyer gegen Verschwörungstheorien und Sturzenberger und PI News sind halt irgendwie dann so prozionistische, also diese prozionistische neue Rechte. Und die haben anscheinend keinen Bock drauf, dass Leute da irgendwie genauer nachgucken, wegen halt Epsteins, jüdischen Connections und Jewish Mafia und so. Und dann beschwert sich halt Sturzenberger, das würde ablenken von der muslimischen Bedrohung und es würde halt dann irgendwie dann ein negatives Licht werfen auf unseren wichtigen Alliierten, die USA und so weiter und so fort. Aber da wird dann so viel verallgemeinert von Sturzenberger, auch in Bezug auf 9-11 und so. Also, wenn jemand 10 verschiedene, sagen wir, also rein jetzt ein Beispiel nennen, wenn jemand jetzt 10 verschiedene Verschwörungssichtweisen hat, halt über 10 verschiedene Fälle, ja, dann kann derjenige in allen 10 Fällen richtig liegen. Derjenige kann in allen 10 Fällen falsch liegen, er kann in 5 Fällen richtig liegen, in 5 Fällen falsch liegen. Das heißt, man darf diese verschiedenen Fälle nicht durcheinander bringen. Ja, also wenn jemand jetzt irgendwie 9/11 für einen Inside-Job hält und jetzt denkt, dass Epstein ermordet wurde, sind zwei völlig unterschiedliche Fälle. Ja, völlig unterschiedliche Fälle müssen völlig gesondert voneinander betrachtet werden. Das darf man dabei nicht vergessen. Also wir sehen halt eben, dass manche Leute halt eben dann sich sträuben in diesem neurechten Spektrum. Ich habe jetzt nicht so einen Überblick, was jetzt diese verschiedenen Medien so alles darüber gemacht haben. Also viele neurechte Medien sprechen schon über eine Verschwörung im Epstein-Fall, aber sie sprechen halt über eine linke Verschwörung. Ja, das heißt, eine linke Verschwörung gewesen. Also der linke Deep State hätte halt Epstein ermordet, und so einfach ist die Welt halt nicht. So einfach ist die Welt halt nicht. Also da muss man schon wesentlich mehr drüber nachdenken. Und wir hatten jetzt halt eben dann auch einen noch krasseren Fall, der ist ja schon seit ein paar Monaten bekannt. Aber da gab es halt eben dann in Britannien diese psychiatrische Einrichtung, wo dieser eine Arzt, der ist schon tot, wo der dann anscheinend tausende Missbrauchsopfer hatte. Ja, also man hat dann irgendwelche Kinder, die wurden dann gefesselt, sediert mit halt Medikamenten und halt dann vergewaltigt. Und das lief halt über Jahre und viele Jahre und viele Jahre, tausende von Opfern. Also das ist wesentlich größer als der Jimmy Savile-Fall, und das ist wesentlich größer als auch der Jeffrey Epstein-Fall, aber niemand hat das Ganze irgendwie großartig bemerkt. Ich bin jetzt irgendwie erst drauf gestoßen. Also da merkt man schon mal, wie halt eben dann die Gewichtung ist. Ja, wenn das halt nicht in diese politische, wenn das nicht in das politische Tagesgeschehen eingreift, irgendwie Trump und die Clintons und so, dann wird das Ganze kaum beachtet. Genauso wie halt eben dann der gewöhnliche Kindesmissbrauch durch nicht prominente Täter, wie das halt eben dann völlig vernachlässigt wird. Das ist ein Riesenproblem und lässt sich halt nicht einfach einbinden in diese dieses Links-Rechts-Denkmuster. Das muss man hier auf jeden Fall hier betonen. Ja, also Kindesmissbrauch ist ein Riesenproblem, das ist in der Gesellschaft tief verankert, und da muss man wirklich dagegen vorgehen. Gerade wenn man konservative Werte hat, gerade wenn man die Familie hochhält und das Volk hochhält und so, muss man wirklich wirklich dagegen vorgehen und auch viel darüber machen und nicht nur diese paar Fälle hier also diese paar Fälle mit irgendwelchen ganz bekannten Leuten hier behandeln oder nur Fälle behandeln von Migranten-Sexverbrechen. Das ist viel zu eng gedacht. Ja, da möchte ich nochmal dran erinnern. Es ist interessant zu sehen, wie halt selbst Massenmedienjournalisten, dass die jetzt selbst sagen, okay, es riecht nach einer Verschwörung. Also selbst diejenigen, die normalerweise sagen, sie halten nichts von Verschwörungen, sagen jetzt, okay, das stinkt einfach zum Himmel. Irgendwie Steven Crowder hatte sogar ein Interview mit Alex Jones, obwohl Crowder ja sagt, irgendwie ihn und Alex Jones verbindet eigentlich herzlich wenig. Und Jones feiert sich ja selber als großen Aufklärer, obwohl er das halt immer dann in diesem pro-republikanischen, pro-zionistischen Schema betrachtet. Ja, und die sagen halt, ja, ganz eindeutig, Jeffrey Epstein sei ermordet worden und es sei der linke Deep State. Und ich habe nochmal rausgekramt, diese eine Klageschrift von dieser Dame, die dann behauptet hat, sie sei von Epstein und Trump vergewaltigt worden. Und glaube ich, in einem Gebäude, im Zusammenhang mit Leslie Wexner, und wir haben halt leider null Beweise oder nichts anderes als diese Anklageschrift, aber das war auch so eine Story, die dann viel zu kurz kam in den alternativen Medien. Und es gab halt, ja, wie gesagt, dann sehr viele interessante Verbindungen von Trump, und es gab sehr viele auch Anschuldigungen gegen Trump von erwachsenen Frauen wegen sexueller Belästigungen. Also sind gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, dieser Fall. Und was sich dann auch sagen lässt über Missbrauchsfälle in den konservativen Kreisen. In den rechten Kreisen, in den neurechten Kreisen, in den richtig faschistischen Kreisen und so weiter. Republican Party. Sehr gespannt, was sich da noch alles hier auftut. Okay, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das sind Themen, da können Sie sich jederzeit daran beteiligen. Lesen Sie gute Bücher, lesen Sie, geben Sie uns Buchtipps, ja, sagen Sie uns, was Sie da alles so gefunden haben. Also wir machen jetzt auch wesentlich mehr dann über diese Pandemie-Sachen, über diese biologische Kriegsführung und vor allem, was halt diese Adligen über die Jahrtausende hinweg hier für Fähigkeiten, Kapazitäten hatten in Bezug auf biologische Kriegsführung. Also wir haben jetzt erfahren, irgendwie interessante Verbindungen, die Leute von Greta Thunbergs Boot, diese gruseligen italienischen Familien, andere Welfen-Adelsfamilien und dann haben wir noch ja, Leute wie Jacques Cousteau und die wollen dann 350.000 Menschen pro Tag eliminieren. Zum Wohle des Planeten und ausgerechnet von so diesen Familien aus Genua und Venedig und so ausgerechnet und deren Schiffen aus verbreitete sich diese große Pest in den 1300er und 1400er Jahren. Und aus diesen Kreisen heißt es halt eben dann heute, dass halt irgendwie die nächste große Seuche kommen wird. Wir sind gespannt. Also, Sie finden uns 24 Stunden am Tag auf recenter.com. Sie finden uns auch unter shop.recenter.com. Wir haben, glaube ich, noch Rabatt auf Vorräte. Viele neue Artikel, gerade auch aus dem Bereich Kleidung und Ausrüstung, neue Bücher, auch dieses hier, Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Band 2 Religion, ganz wichtig hier auch für die heutige Situation. Dann finden Sie noch dort Band 1, Tiefsten Geheimnisse der Supermächte, Revolution über die drei Supermächte heute und den Konflikt. Außerdem noch weitere Bücher von mir, können auch Geld sparen, wenn Sie sich so ein Recenter Buch Mega-Paket holen. Außerdem, falls Sie noch kein Abo haben, holen Sie sich ein Recenter-Abo unter shop.recenter.com. Zugang zu unserem Abo-Portal und auch dem neuen Abo-Portal unter recenter.media, unsere eigene Tube für Gäste und für Abonnenten. Schrauben da noch rum und übertragen dann die ganzen bisherigen Inhalte noch fertig und so weiter und so fort. All das hier mit einem Recenter-Abo. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.